Ja, willkommen zu Liedkultur 22. Ich sitze hier mit Michael Melter, auch Ingwerbär genannt. Mhm. Hallo Michael.
Hallo Martin.
Ja, und es soll heute um Kochen und Essen gehen mit einem besonderen Titel, zu dem ich dann auch, ich sag's jetzt sofort, nicht aufsparen. Also frugale Sinnesfreuden heißt der. Und das Adjektiv frugal ist ein, ein schwieriges Wort. Ich kann jetzt mal einen Test machen. Was verstehst du unter frugalen Sinnesfreuden, Michael?
Naja, also frugal hat ja, soweit ich mich erinnere, eine Doppelbedeutung. Also ursprünglich ist es einfach und simpel und ist, glaube ich, irgendwie abgeleitet von Obst oder aus dem Französischen, wie auch immer. Und es wird aber umgangssprachlich eher für üppig und opulent, was eigentlich das Gegenteil ist, verwendet. Genau. Und von daher hat es so eine schöne Doppeldeutigkeit, die man ja auch aufs Essen beziehen kann. Schöne Dinge beim Essen können ganz einfach sein, aber es kann auch opulent irgendwas sein und trotzdem kompliziert.
Ja, ja. Das ist richtig, genau. Da gibt's halt, diese Mehrfachbedeutung. Das ist ein sogenanntes Januswort.
Genau. Jetzt kommt der Sprachwissenschaftler wieder.
Das sind Wörter, die je nach Sprachniveau unterschiedliches bedeuten. Also im gehobenen Sprachniveau bedeutet es tatsächlich einfach kärglich. Aber aufgrund irgendeines Missverständnisses bedeutet es für den umgangssprachlichen Sprecher, dass es irgendwie ganz toll ist. Also ein frugales Mahl ist ein tolles Mahl, obwohl es eigentlich ein einfaches ist. Ja, also solche Januswörter gibt es so ein paar. Ganz bekannt ist optimal. Mhm. Optimal ist eben gerade nicht das Beste, sondern immer ein Kompromiss. Mhm. Also der Experte weiß, wenn man etwas optimiert oder etwas optimal ist, dann ist es nicht so toll, sondern eben nur optimal. Aber da Optimus auf Lateinisch der Beste heißt, denken die Leute, das heißt, optimal ist das Beste. Mhm. Aber es ist eben nur der beste Kompromiss. Ne? Oder ein anderes Januswort ist der Quantensprung. Da haben wir auch mal ein Substantiv. Der Quantensprung ist ein minimaler Sprung. Ne? Also eben nur ein Quantum. No, aber die Leute denken immer, es ist ein großer Sprung. So wird es umgangssprachlich auch verwendet. Man kann auch sagen, es wird falsch verwendet, aber naja, also es ist tatsächlich auch ein Januswort.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man Gourmand auch als solches bezeichnen kann. Das ist ja auch in der Bedeutung ein bisschen unterschiedlich. Manche sagen ja Vielfraß zu Gourmand.
Gourmand, es ist tatsächlich der Vielfraß.
Ja, und die Franzosen verwenden es aber auch anders.
Also das ist der Gourmet.
Also ja, das ist klar.
Gibt's halt zwei.
Ja. Gourmand.
Aber es gibt natürlich auch also Gourmand ist eigentlich der Vielfraß, aber es ist eben auch so das Schleckermaul. Das kann man auch positiv verwenden.
Das meinte ich.
Ist nicht ganz dasselbe. Nee. Die Bedeutung ändert sich da eigentlich nicht, sondern nur so eine Art Konnotation. Also die negative Konnotation ist mal negativ und mal positiv belegt. Auf Deutsch vielleicht auch. Man sagt, er ist ein Schleckermaul. Oder ein Schlemmer, dann kann das positiv oder negativ gemeint sein.
Das kann beides sein.
Hm? Und das ist bei Gourmand auch. Da gibt's manchmal auf Speisekarten, wenn man sagen will, dass etwas besonders üppig ist, auf französischen Speisekarten, dann gibt's sowas wie Dessert Gourmand oder so. Hm. Das heißt also, das ist irgendwie ein großes Dessert. Oder auch das Wort Gourmandise, was da abgeleitet ist. Und das ist natürlich dann auch positiv belegt, insbesondere natürlich auf Speisekarten. Es ist, glaube ich, ein bisschen was anderes als die Geschichte mit optimal oder Quantensprung.
Ja, das schon. Aber es ist halt auch so, dass es nicht ganz sauber immer verwendet wird, beziehungsweise verschiedene Konnotationen hat.
Genau. Aber bei den Januswörtern ist üblicherweise nicht die Konnotation das Problem, sondern die Denotation, also die wirkliche Bedeutung, die halt sich völlig ins Gegenteil verkehrt. Gut, dann haben wir das auch geklärt mit dem Titel. Jetzt müssen wir aber noch zu dir kommen. Am Anfang soll ich ja immer die Hörer vorstellen. Und wer bist du eigentlich?
Ja, also ich heiße Michael, wie du schon angekündigt hast, aber einfach ein Ingwerbär. Und das ist so mein Nick auf Twitter, der sich aber auch so durch mein ganzes Leben schon zieht. Den hatte ich also schon lange vor Twitter. Mhm. Und es gab auch Zeiten, wo ich in Tourismus in Restaurants gearbeitet habe, wo Leute mich auch schon Ingwerbär nannten, weil das einfach individueller ist. Mein Name Michael ist nicht ganz so selten in meiner Generation. Genau. Und dann hieß einfach, hey, Ingwerbär oder so, das ist dann halt, oder Ginger Bear, das kommt eigentlich von meinen englischen Freunden aus der englischen Zeit. Und im Tourismus hast du internationale Teams und da hat man sowieso meistens Englisch oder Spanisch als Arbeitssprache, weil die meisten dann halt sich über diese beiden Sprachen verständigen können. Ja, ich bin Politikwissenschaftler und Koch und habe viel im Tourismus gearbeitet und bei den Medien. Jetzt bei den Piraten, wer hätte das gedacht. Und ich esse immer noch gern. Ich mache viele Kochsachen, öffentliche oder auch private. Und das macht mir nach wie vor viel Freude, weil Essen hat für mich viel mit Lust zu tun. Es ist die Lust, das Leben zu genießen, zu teilen mit Freunden, Familie. Ja, und das in einen sinnlichen, lustvollen Kontext zu setzen. Und das beeinflusst natürlich auch die Stimmung im Leben, weil gutes Essen produziert meistens gute Stimmung.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Okay, ich weise nochmal darauf hin, es gibt ein Pad, piratenpad.de/p/lk022, alles kleingeschrieben. Und da ist außer mir jetzt noch niemand drin, was ich schade finde, und dann muss ich alles alleine machen. Ja? Das ist immer so ein bisschen, aber naja, aber vielleicht kommt ja noch jemand dazu. Und es gibt natürlich auch wieder einen Chat, 1337 Kultur, also Liedkultur, auf Freenode, freenode.net. Da ist natürlich auch jeder herzlich eingeladen, mitzumachen. Und ich habe sogar schon die erste Frage bekommen, aber bei Twitter von Xoquox. Der möchte gerne wissen, also hier, er schreibt, lass dir doch gleich mal einen Tipp geben, was ich am Dienstag im Backspace kochen kann. Backspace ist das Bamberger Hackerspace, wo uns vielleicht auch die Leute zuhören. Ja, hast du einen Tipp? Was kann man denn mal schnell in einem Hackerspace am Dienstag kochen? Also wir sind gut ausgestattet, was Küchengerät angeht. Also
okay.
Da kommen wir dann gleich noch drauf.
Aber es hängt ja nicht auf den Küchengeräten, sondern auch von den Zutaten. Aber habt ihr auch gut Gewürze da?
Ja, das kann man kaufen.
Das kann man kaufen, das ist richtig.
Ja.
Also was immer schnell geht und was gern ohne großen Aufwand funktioniert, ist zum Beispiel was Asiatisches. Wenn man Gemüse und Fleisch einfach wokmäßig zubereitet, das geht blitzschnell. Wenn man da mit ein paar Händen vorbereitet, Gemüse schnippelt und dann sich die Gewürzpaste selber macht und nicht fertig kauft, weil das ist eigentlich die Krux. Diese fertigen Pasten schmecken zwar, aber enthalten oft viele Sachen, da kommen wir später noch zu, die nicht so nett sind, zum Beispiel Geschmacksverstärker.
Genau, deshalb, also ich bin nicht so der Freund von asiatischer Küche, eben wegen der Geschmacksverkehr.
Ja. Das kann man wunderbar und relativ einfach auch selber machen, wenn man halt die Zutaten da hat. Man muss einmal etwas tiefer in die Tasche greifen, wenn man einen Gewürzstamm aufbaut, aber der ist lange haltbar und dann kann man das wunderbar machen. Da ist in 10 Minuten ein wunderbares Essen für 10 Leute fertig, wenn man das gemeinsam vorbereitet. Also da kann ich gerne dann nochmal Tipps geben, weil man braucht eigentlich gar nicht so viele Sachen. So, ich kann mal so ein paar Zutaten nennen, zum Beispiel frischen Ingwer.
Ingwerbeer.
Ja, genau. Das liegt jetzt nahe, das ist eine ganze Menge sogar. Also wenn man sagt, für wie viele Personen? 10?
Oh, mit Sicherheit.
Okay.
Eher 15.
Eher 15, dann kann man sagen quasi.
Wenn ich jetzt so viel Werbung machen, kommen die dann. Also Dienstag also im Backspace wird gekocht, aber bitte vorher anmelden.
2 Zeigefinger langes Stück Ingwer, also relativ groß, schälen, in Stampfer, dann halt Knoblauchzehen, 4 oder 5 Stück, aber nur frischen, nicht den getrockneten, weil der getrocknete ist geschwefelt und das hat auch geschmackliche Grenzen. Dann halt Sichuan-Pfeffer, das ist sehr fein, kriegt man in einem guten Asialaden. Japanischen Bergpfeffer, das ist nicht nur ein Pfeffer, der heißt aber so Yakashimi oder irgendwie so in der Richtung. Da sind Chilisorten drin, die sehr fein sind und ein gutes Aroma geben. Dann frischen Koriander natürlich, den man mit Wurzeln, mit den gesäuberten Wurzeln, dann halt auch klein hackt und mit da reingibt. 2-3 Limetten, je nachdem wie saftig die sind. Und dann halt Salz, normalen Pfeffer nochmal, Muskatblüte, also Makisblüte. Und so alternativ kann man auch normale Muskatnuss reiben, relativ viel auch. Und das Ganze wird dann, also die trockenen Gewürze erst stampfen, dann kann man die feuchten Zutaten dazugeben.
Ich habe leider nicht so schnell mitschreiben können.
Okay.
Und da ich der Einzige bin, der hier im Pad ist,
okay,
musst du das mit den Gewürzen noch mal kurz aufzählen. Tut mir leid,
liebe Hörer,
aber ich krieg's sonst nicht hin.
Also Ingwer, Knoblauch. Ingwer.
Ah, jetzt macht er auch noch einen Reconnect. Oh, dieses Pad. Ich werde noch mal. Also Ingwer, Knoblauch.
Limette an den frischen Zutaten, die also feucht sind, also frisch alle, und dann Trockengewürzen, dann halt, also dann mal alle. Kardamom hatte ich eben noch nicht gesagt. Makisblüte, also Muskatnuss, kann man alternativ nehmen, aber Makisblüte ist feiner im Geschmack. Pfeffer, Salz, Sichuan-Pfeffer, japanischer Bergpfeffer, das ist wie gesagt so eine Gewürzmischung, die man auch im Asialaden bekommt und die keine Geschmacksverstärker enthält. Sojasauce, da kann man entweder die mit Champignon nehmen oder halt die normale schwarze und nach Möglichkeit die nicht vollgesalzen. Es gibt mittlerweile salzreduzierte, weil viele versalzen auch Asiagerichte und das schmeckt dann auch nicht so toll, finde ich. Dann haben wir noch, Kardamom hatte ich ja schon, den frischen Koriander hatte ich den auch schon. Genau. Und dann kann man da einfach die Gewürzmischung draus zubereiten, indem man einfach die trockenen Zutaten stampft und im Mörser und danach dann die feuchten Zutaten darauf gibt, das verrührt. Und dann halt, wenn man so perfekt sein will, kann man statt einem Bio-Brühwürfel auch selber ein Gemüsefond kochen, aber das ist natürlich wieder sehr aufwendig. Das machen wir in der Regel oft, aber wenn man so einen Bio-Brühwürfel, der enthält auch nicht so diese Hefeextrakte und diese anderen bösen Geschichten.
Naja. Ich höre gerade leider aus dem Chat, dass es asiatisch gerade letzten Dienstag gab und
dann bitte
mal einen anderen Vorschlag.
Ja.
Aber jedenfalls,
Also, lateinamerikanisch ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Sache, wenn man chilenischen Mais-Hackfleisch-Auflauf macht. Das ist auch nicht so. Habt ihr einen Backofen?
Ja.
Ja, also das ist zum Beispiel, da kann man entweder frischen Mais, was ja gerade Saison hat, kaufen und Hackfleisch, allerdings vom Metzger und nicht so diese Lidl-Ware, wie ich das dann immer nenne, die begast ist und eine Woche da rumliegt, sondern ganz frisch vom Metzger durchdrehen lassen. Und dann halt einen chilenischen Maisauflauf machen, wo man den Mais dann einfach etwas kocht, dann halt abschabt, püriert, mit ein bisschen Polenta vermischt, Würz, Pfeffer, Salz, Chili, Knoblauch und dann das Hackfleisch ganz klassisch mit Zwiebeln anbrät, aber dann Rosinen dazu gibt.
Oh, das ist ja interessant.
Und jede Menge Kreuzkümmel und Pfeffer, Salz, Chili. Und dann kann man das Hackfleisch in eine Auflaufform schichten. Und dann wird das die Maismasse wird dann halt noch mit Milch aufgekocht kurz und einen Schuss Sahne rein und so. Und dann wird sie nicht ganz fein püriert. Und dann wird sie einfach auf das Hackfleisch geschichtet. Und dann kommt es in den Backofen und wird goldgelb gebacken.
Aha.
Das ist also eine ganz feine Sache so.
Klingt super.
Ja. Das ist also in Chile eins der beliebtesten, kann man sagen, Nationalgerichte. So neben den feineren Sachen ist das also eine richtige Hausmannskost, wie man auf Deutsch sagen würde.
Du warst da ja mal in Chile.
Ja, ne? Ich habe da mal studiert. Ja, das war ganz schön. Da habe ich an der Católica, das ist die katholische Universität, zur Übergangszeit von Pinochet zur Demokratie, die Transitionsphase, dann halt das miterleben dürfen, was ja zeitgleich war mit der deutschen Wiedervereinigung, die ich dann im Fernsehen in Chile gesehen habe, was auch so seinen eigenen Reiz hatte. Und habe da natürlich auch viel lateinamerikanische Küche gelernt, also so nebenbei bei den Gastfamilien, wo ich gewohnt habe. Und das war auch ganz schön, muss ich sagen. Weil es ist eine ganz andere Küche, die allerdings auch deutsche Einflüsse hat. Ne? Also viele verbinden ja mit Chile dann eher so die Zweite Weltkriegsflüchtlinge, was zwar stimmt, aber eher rudimentär, weil die meisten deutschen Einwanderer sind schon vor 200 Jahren nach Chile gegangen und haben da auch in Südchile zum Beispiel die Essenskultur und die Kochkultur mitgeprägt. Und die meisten Waldbewirtschaftungsunternehmen sind heute noch deutschstämmige Familien.
Ja, ja. Ja, sind auch viele Basken eingewandert
nach Chile. Ja, genau, das auch.
Haben dann aber oft das Baskische aufgegeben. Das ist eine Besonderheit der Basken, die nach Chile gegangen sind. Mhm. Denen muss es da sehr gut gefallen.
Ja. Ja, das den Deutschen gefällt es da unten auch ganz gut im Süden. Und die haben schöne Häuser in einer schönen Gegend, die zum Teil an Schwarzwald erinnert, zum Teil an Norwegen.
Ja.
Und es ist halt ein sehr angenehmes Klima. Und es gibt gutes Essen, es gibt fantastischen Fisch. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, das hat mich an den Fisch rangebracht. Manchmal werden vielleicht jetzt Zuhörer auch sich daran erinnern, geht man ja irgendwo in ein Restaurant im Urlaub und stellt dann auf einmal fest, man isst was, was man sich zu Hause nie getraut hätte zu bestellen oder was man eigentlich sonst nicht genommen hätte und man wurde dazu eingeladen. Und das kann manchmal die Essensgewohnheiten und die Art der Sachen, die man mag, verändern. Also ich bin da zum Beispiel an Krabben und Fisch gekommen, was ich vorher jetzt außer Muscheln, ich bin im Rheinland aufgewachsen, Muscheln isst man da auch und Hering und so ein paar andere Fische, die halt der damalige Standard waren. Aber man hat nicht so jetzt Krabben oder Krabbenpfannen, Gambas und all solche Sachen gegessen. Und war in Chile zum Beispiel eine tolle Erfahrung und hat meinen Speiseplan deutlich erweitert.
Ja. Also es wurde gerade moniert, dass du so ein bisschen zu schnell sprichst. Die Leute kommen nicht mit, mit dem Rezept vor allen Dingen. Also beim chilenischen Maisauflauf, frischer Mais, Hackfleisch, Rosinen, Kreuzkümmel, Pfeffer, Salz, Chili.
Ja.
Und dann, was war das noch mit dem, war das da gesagt, man muss da irgendwie was drüber?
Also die Maispampe von den frisch abgeschabten Maiskolben, die muss man halt würzen dann auch und dann aufkochen, sodass sie ein bisschen eindickt.
Mhm.
Und dann gießt man das Ganze über das Hackfleisch. Und wenn man will, kann man auch noch hart gekochte Eier in Scheiben zwischen das Hackfleisch und die Maismasse legen. Man kann es im Internet auch nachschauen. Pastel de Choclo heißt das auf Chinesisch. Also Pastel de Choclo. Choclo ist das Wort für Mais.
Mhm.
Also C-H-O-C-L-O.
C-L-O. Choclo. Okay, habe ich aufgeschrieben. Dann suche ich das auch nochmal raus. Einer der Hörer, der Luto, der mir der liebste Hörer ist, um das doch mal zu sagen, weil er sich so ein bisschen, ich gesagt habe, er sei der Einzige im Chat, also in dem echten Liedkultur-Chat. Ich verfolge ja noch andere Chats, wo Hörer sind. Weil ich gesagt habe, nur Luto, also wenigstens Luto ist da, das fand er nicht so gut. Also Luto hat irgendwie gesagt, schlägt hier vor Juvec eigentlich, glaube ich, heißt das.
Juvec-Reis.
Ja, genau. Dann gibt's das aber hier leider bei Google entweder mit Bildern oder auf Kroatisch.
Das ist aber eigentlich ganz einfach,
ne? Dass ich lesen kann,
die Rezepte.
Beim Chefkoch gibt's das auch.
Genau. Das ist ja im Prinzip Tomate, Zwiebel und Reis und dann entsprechend gewürzt. Ne?
Mhm.
Und das kann man dann halt zu Grill- und Fleischgerichten essen. Ne?
Mhm.
Es gibt eine griechische Variante von dem Juvec-Reis, die ich persönlich so vorziehe, mit diesen kleinen, komisch aussehenden Eiernudeln. Also die griechischen Nudeln, die schmecken mir irgendwie so besser als der Reis. Und das gibt auch so einen schönen, leicht angematschten Charakter, der jetzt vielleicht von der Restaurantästhetik nicht so viel hergibt, der aber wunderbar schmeckt. Und die Griechen lieben es auch.
Ja, da gibt's ja oft so, wie auf dem Balkan, so ähnliche Sachen in den verschiedenen Ländern.
Eben, die Griechen eben mit Nudeln und das ehemalige Jugoslawien hat's halt meistens mit Reis gemacht.
Ja. Also ich denke zum Beispiel an das rumänische Nationalgericht Kiftele. Das ist natürlich Köfte,
ja.
Türkisch.
Mhm.
Oh, nur alle Rumänen sagen, nee, das ist rumänisch.
Ja, ja.
Klar, ja, muss ich jetzt auch mal reinschreiben hier, Kiftele, Köfte.
Was übrigens auch noch ein ganz schnelles Gericht ist für die Bamberger, das empfehle ich auch immer wieder Freunden, die gestresst von der Arbeit kommen und sich über schlechte Ernährungsumstände beschweren, ist ganz einfach mal einen bunten saisonalen Gemüsemix kaufen. Also das sind jetzt Champignons, Möhren, Brokkoli, Petersilienwurz oder ähnliche Sachen. Dann einfach kleinschnipseln in eine Pfanne, jetzt zum Beispiel mit Kastanien, die man selber rösten kann oder im französischen Paket, quasi so kleine Packung, fertig kaufen kann und dann einfach beliebig mit Schweinefleisch oder mit Hühnchen zusammen kurz anbraten kann, ist auch in 10 Minuten fertig. Schmeckt wunderbar, frische Kräuter dazu. Wer eine Terrasse oder einen Garten hat, nimmt sie sich natürlich dann selber runter. Und ansonsten Thymian, Rosmarin und Oregano, Pfeffer, Salz, Muskatnuss und eine Prise Zucker. Das ist schon wunderbar. Man kann das in Butterschmalz am besten machen. Dann ist es französisch, noch französisch.
Ja. Naja, mit den frischen Kräutern im Garten haben wir es noch nicht so im Hackerspace. Wir hatten jetzt einen Vortrag über Window Farming. Vielleicht machen wir mal sowas. Wir haben sogar in dem einen Raum, das ist sogar, glaube ich, gut geeignet, das Fenster nach hinten raus. Ich weiß es nicht genau. Naja, also frische Kräuter müssen wir uns noch besorgen.
Ja.
Aber das sollte ja nicht so ein Problem sein.
Mir gibt's ja mittlerweile überall schon in diesen Töpfen.
Ja, ja.
Da sind sie meistens viel besser als die schon abgeschnittenen, vakuumierten.
Ja, gut, dann kommen wir doch mal gleich zu so einem Thema. Also als Thema habe ich bei der Vorbereitung hier eben das Thema Gewürze. Da hast du ja jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt. Mhm. Du bist ja eigentlich, du hast sogar vorhin von Gewürzmischungen gesprochen. Japanischer Bergpfeffer sei eine Gewürzmischung.
Ja.
Im Vorgespräch hast du gesagt, Gewürzmischung, davon rate ich ab. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen differenzieren, ja, warum das von Gewürzmischung
ist. Ja, genau. Ich meine
jetzt. Und was jetzt an dem Bergpfeffer so gut ist, dass man doch zur Gewürzmischung kann.
Also ich meinte eher so diese fertigen Pasten zum Beispiel. Von asiatischer Küche gibt es ja diese kleinen Beutelchen in jedem Asialand nach Laden, schon nach Ländern aufgeteilt mit einer Farbleitoptik. Und diese Sachen sind zwar schmackhaft, aber die enthalten oft, nicht immer, Geschmacksverstärker oder geschwefelte Inhaltsstoffe.
Ah.
Und das ist für Allergiker meist nicht so gut. Also zum Beispiel der Knoblauch da drin ist geschwefelt, Geschmacksverstärker. Hast du selber ja schon erzählt, produziert Kopfschmerzen oder bei empfindlichen Menschen noch Magenprobleme. Und das sind eher so diese feuchten Würzmischungen und alles, wo Marie und Knorr draufsteht, weil da sind meistens Hefeextrakte drin in den Fertigmischungen. Während wenn du zum Beispiel jetzt traditionelle, zum Beispiel indische Gewürzmischungen kaufst, die wirklich von einem indischen Hersteller, zum Beispiel TRS oder Mamacita, ist also so ein asiatischer Anbieter, die haben halt Originalgewürzmischungen, wo es nur trockene Gewürze drin vermischt sind, die dann halt keine Zusatzstoffe haben. Die kann ich dann eher empfehlen. Da muss man sich ein bisschen mit auskennen. Leider sind die meistens auch etwas teurer. Das heißt, so ein japanischer Bergpfeffer, diese Mischung, das sind nur 20 Gramm und die kosten zwischen 4 und 5 €. Aber man braucht auch nur eine kleine Prise, weil viel Chili und andere Gewürznoten drin sind. Das soll ja auch nur zusätzlich ergänzen. Also da ist der Unterschied, also dass man zum Beispiel diese großen Standardanbieter, Maggi, Knorr und andere, kann ich nie empfehlen, weil die immer voller Zusatzstoffe sind. Mhm. Die wollen ja an Gewürzen sparen und nehmen halt Geschmacksersatzstoffe. Aromen halt, und die sind künstlich.
Ja.
Also das kann man ganz einfach überprüfen, wenn man diese winzig kleine 4- oder 5-Punkt-Schrift mit einer Lupe oder wenn man noch gute Augen hat, dann überprüft und dann halt nachschaut. Aber man kann einfach davon ausgehen, dass die meisten teuren Gewürzmischungen, Trockengewürzmischungen, dann halt keine Zusatzstoffe enthalten. So,
ja.
Ich hoffe, dass es dann ausreichend differenziert. Jetzt, das ist natürlich auch wichtig, ne? Also.
Ja. Wieso sind eigentlich Hefeextrakte da drin bei Maggi und Knorr? Was sollten die bewirken?
Hefeextrakte sind dazu da, dass sie bestimmte Eiweiße in den Nahrungsmitteln spalten und dadurch den Geschmack verstärken. Daher auch das abgeleitete Wort Geschmacksverstärker. Maggi zum Beispiel. Wissen viele Leute gar nicht, die eigentliche Erfindung war damals drin, dass man halt dieses Monosodiumglutamat ist eigentlich, also das Glutamat ist eigentlich eine Wurzel aus Asien, die selbst nicht allergen ist. Man hat aber festgestellt, die ist teuer, deshalb produziert man sie chemisch und über so Hefespaltverfahren hat man dann diesen Geschmacksverstärker hergestellt, der einen Fleischgeschmack vorgaukelt. Das heißt, im Grunde genommen, wenn man in vegetarische Gerichte Brühwürfel, die vegetarisch sind, mit Geschmacksverstärker reingibt, hat man trotzdem Fleischgeschmack drin, was ja manchmal gewollt ist, aber meistens eben nicht. Und diese chemische Produktionskette ist halt nicht so gut verträglich, weil es sehr billig produziert wird in Massenproduktion und halt im Körper bestimmte enzymatische Reaktionen hervorruft, die eben mit dieser Eiweißspaltung zusammenhängen, die nicht jeder verträgt, wie zum Beispiel Laktosespalten oder sowas.
Ja, ja, klar.
Das also kann man sich ähnlich vorstellen wie so ein Laktosespaltprozess. Manche Menschen verfügen nicht über die Möglichkeit, das gut zu verarbeiten.
Mhm. Klar.
Das ist halt so diese Hefeextrakte. In England gibt es das zum Beispiel in flüssiger Form. Yeast heißt es dann. Kann man in jedem Lebensmittelgeschäft kaufen. Das ist purer Geschmacksverstärker.
Ja.
Gibt aber fast jeder englische Hausmann, jede englische Hausfrau zum Lammtopf dazu, was es leider dann versaut. Ne?
Naja, klar. Ja, irgendwo muss das ja herkommen, dass die Leute meinen, dass die englische Küche nicht so gut ist.
Ja.
Ich glaube, das hängt mit sowas zusammen. Ja.
Wobei das in Deutschland auch ein Trend war, wenn man zum Beispiel in Gasthäuser gegangen ist, noch bis in die 80er, 90er Jahre rein und dann halt, sagen wir mal, einen Schnitzel, einen Jägerschnitzel oder sonst was genommen hat, konnte man davon ausgehen, in einem einfachen Gasthaus, dass dann Maggi-Soßen verwendet wurden.
Ne? Ja, genau, das stimmt. Das ist natürlich dann auch entsprechend schlimm.
Genau.
Nehme ich hier nochmal so ein...
Ja.
Oh, da ist auch irgendwie...
Ja, man kann schlecht davon lassen. Das ist
ja, ich muss von dem Baklava immer essen, weil das so extrem süß ist. Das stillt meinen Hunger, der dann kommt, wenn ich über das Essen rede.
Ja.
Und deshalb habe ich gedacht, das ist genau das Richtige für unser Vorhaben.
Ja, ne? Das stärkt sofort die Nerven und
genau.
Tötet den Spontanhunger.
Den Spontanhunger, der dann immer aufkommt, ja.
Genau. Nein, also diese Zusatzstoffe sind nicht sehr schön und man kann sie mit ein bisschen Mühe einfach vermeiden. Das ist bei Knoblauch zum Beispiel, wenn man immer frischen Knoblauch kauft, dann ist der wunderbar und gesund.
Ja, das ist auch ein totaler Unterschied, der getrocknete Knoblauch und der frische Knoblauch.
Ja.
Also ich weiß überhaupt nicht, warum die Leute immer getrockneten Knoblauch kaufen.
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Ja, wenn man schon kauft, kann man gleich den frischen kaufen. Übrigens kann ich da eine schöne Anekdote erzählen aus dem Baskenland. Ich war eine Zeit lang im Baskenland zum Forschen und das Problem war, dass ich natürlich, also Baskisch ist eine sehr andere Sprache, als wir das sonst so gewohnt sind. Und da ist es jetzt so, dass ich zwar ganz gut Baskisch gelernt hatte, aber so in so Dingen, die gerade mit dem Haushalt zu tun haben, da fehlten dann gewisse Wörter. Und ja, und dann auch Wörter, die man nicht mal schnell nachschlagen konnte. Also zum Beispiel das Wort für Knoblauch wusste ich. Also Badachudi kann man sich auch leicht merken. Chudi ist weiß, also irgendwie so ein weißes Kraut im Badachudi. Also das habe ich, das war klar. Nur ich wusste nicht, wie man Zehe sagt. Also Knoblauch Zehe.
Ja, ja.
Und dann haben wir gemeinsam gekocht da mit den Basken und dann haben wir auch eingekauft gemeinsam. Da ging es jetzt darum, wie viel Knoblauch. Und dann habe ich so gesagt, ja, für dieses Gericht braucht man irgendwie, würde ich ja bei so und so viel Personen würde ich jetzt mal so 5 Knoblauchzehen dran tun. Ich wusste das mal für Zehe nicht.
Ja.
Und habe dann einfach 5 gesagt und hatte gedacht, der andere versteht jetzt auch 5 Knoblauchzehen, aber er hat 5 Knoblauchknollen verstanden.
Genau,
das hatte er mir nicht verdeutlicht. Er meinte, das sei doch ein bisschen wenig. Und er meinte tatsächlich, dass man mehr als 5 Knoblauchknollen in dieses Essen reintut.
Oh mein Gott.
Was er dann auch getan hat. Und ja, schmeckte.
Ja.
Ich sag mal so viel.
Da muss ich allerdings dazu sagen, das habe ich auch in Chile gelernt, diese Sachen, diesen Knoblauch, wie soll man sagen, übermäßigen Gebrauch, dass der einfach schon auch toll ist, wenn das frischer Knoblauch ist. Also die legen zum Beispiel ihre Krabben, ihre frischen Kaltmeerkrabben, legen die in Knoblauch ein und dann werden sie nochmal in Olivenöl mit Knoblauch gehackt, dann quasi gebraten und das schmeckt ganz wunderbar. Ne? Also das ist auch, wo ich zuerst gedacht, nein, das werde ich nie essen. Also man riecht ja 3 Tage noch danach. Aber das ist gar nicht so bei dem Frischen. Das ist und es schmeckt, wie gesagt, auch wirklich ganz exorbitant gut, wenn man das dann mit frischem Baguette dann noch auftunkt. Und das ist übrigens auch ein schnelles Gericht. Ne? Gute frische Krabben mit Öl in eine gusseiserne Pfanne. Knoblauch, wie gesagt, reingeben, Pfeffer, Salz dazu anbraten und mit Baguette dann auftunken, die Soße. Und die Krabben so essen.
Ja, das ist in der Tat sehr einfach.
Mhm. Man darf nur den Zeitpunkt nicht verpassen, wenn sie denn durch sind. Weil wenn man sie dann nur 2-3 Minuten zu lang drin lässt, dann sind sie trocken.
Ja.
Und mehlig und dann schmecken sie nicht mehr.
Ja. Ja. Das ja. Also Krabben, klar, das ist auch nochmal so ein Punkt. Wir müssen dann auch nochmal, na, wir waren ja noch bei den Gewürzen, aber wir müssen im Kopf behalten, dass wir natürlich auch noch was über Vegetarier und andere sagen müssen. Denn es hören uns solche auch zu.
Genau.
Jetzt erstmal nochmal bei den Gewürzmischungen.
Genau.
Du hattest auch schon Schwefelung genannt.
Ja, Schwefel.
Das gibt's
Sulfite.
Das gibt's natürlich dann bei Gewürzmischungen auch. Und
ja.
Warum eigentlich Schwefel?
Schwefel macht haltbar.
Ach
also
so.
Im Grunde genommen kannst du sagen, dass bestimmte Gewürzmischungen hauptsächlich aus Salz bestehen, weil das Salz dann quasi die Gewürze dann haltbar macht. Und andere nehmen dann Sulfite. Es gibt natürliche Sulfite, zum Beispiel Weintrauben enthalten natürliche Sulfite, Weißwein enthält natürliches Sulfit und ein paar zum Beispiel Zwiebeln und Knoblauch enthalten auch natürliche Sulfite. Da ist wieder das Problem, wie bei den Hefeextrakten, die künstlich hergestellt werden, dass halt diese künstlichen Sulfite enzymatisch nicht von allen verarbeitet werden können und deshalb auch ein Allergen sind. Nun ist das sehr gebräuchlich geworden, leider mit diesen ganzen Nahrungsmittelketten, die dann halt zu niedrigen Preisen was anbieten. Das war zum Beispiel angefangen bei Trockenobst. Das ist, wenn es nicht bio ist, fast immer geschwefelt. Mittlerweile sind zum Beispiel die Fleischsorten im Supermarkt, Lidl, Aldi und Netto und wie sie alle heißen, was dann da halt eine Woche liegt in Verpackungen, was beim Metzger in einem Tag verkauft werden muss, die sind geschwefelt. Das heißt, da sind Gase drin, Schwefelgase. Deshalb ist das Hackfleisch länger haltbar. Und wenn man dann, schöner Selbsttest, wenn man dann die Packung aufmacht und sie nur 1-2 Stunden liegen lässt, wird das Fleisch sofort grau. Und da kann man es dran erkennen, dass es halt künstlich am Leben gehalten wurde und dann ganz schnell verfällt.
Ja.
Also diese Sulfite gibt es halt bei trockenen Gewürzen, ebenso wie bei Frischprodukten, bei Obst, bei getrocknetem Knoblauch, Zwiebelpulver zum Beispiel ist fast immer geschwefelt. Und mittlerweile ist die Produktpalette groß. Jetzt haben erste Anbieter das in zum Beispiel dieses Balsamico Essig-Gewürzmischungen, also diese Essigmischungen, diesen Süßen reingetan. Das ist auch geschwefelt, damit das dann halt 2 Jahre haltbar ist. Und das greift leider derzeit um sich, weil es in Deutschland noch keine richtige Kennzeichnungspflicht gibt.
Ah ja.
In England schon. In den USA auch. Ist leider ein Allergen, was zum Beispiel Kopfschmerzen, zu Nase, Unruhe im Schlaf und so hervorrufen kann. Und was auch nicht sein muss, weil es hinterlässt immer Spuren im menschlichen Körper und es ist kein geschmacklicher Gewinn. Das ist ja auch nochmal ein
Punkt. Ja, ja. Ja, schlimm.
Es ist einfach nur, um es haltbar zu machen, damit ein Produkt, was ich 2 Monate, ein halbes Jahr, ähnliches so haltbar ist. Alle zum Beispiel Kartoffelprodukte, die fertig sind, enthalten Schwefel.
Mhm.
Und alle Dosen.
Naja. Gut, ich bin ja nicht so für Dosen.
Ich auch nicht.
Da gibt es ja noch den Prozess der Begasung, ne?
Ja.
Das ist ja auch zum Haltbarmachen.
Ja.
Weißt du, was da, wieso da, oder was das für Gase sind, mit denen das begast wird?
Da ist auch Schwefel drin.
Das sind
also Schwefelgase und noch mehrere. Also da gibt es mehrere zugelassene Gase, die halt zum Beispiel bei diesen Fleischpackungen und hauptsächlich bei Fleisch wird es verwendet, was ja normalerweise nach 1, 2, 3 Tagen verkauft werden sollte. Und damit das auf der Oberfläche nicht eintrocknet, sind also so Feuchthaltegase drin und eben Sulfite. Und dadurch ist dann zum Beispiel ein Hackfleisch oder so Hühnerfleisch dann halt eine Woche im Supermarkt mit einem wöchigen Haltbarkeitsdatum, was eigentlich nach 2, 3 Tagen weg müsste.
Mhm.
Wenn du das aufmachst und eine feine Nase hast, dann riechst du das auch noch.
Mhm.
Also in den ersten Sekunden, das verfliegt dann sofort, aber das, da merkst du, dass das begast ist.
Mhm.
Bei Obst ist das auch so.
Aha.
Zum Beispiel das Obst, was aus südlichen Ländern kommt, wird in der Regel Bananen und Weintrauben werden auch begast.
Aber ist das nicht mit der Begasung auch bei den Gewürzen wegen der Motten?
Nee, Das habe ich auch mal gedacht und habe dann mal so Lebensmittelforscher nachgefragt. Das ist in der Regel nicht so. Das hält, Sulfite halten zwar auch Motten ab, aber nur begrenzt. Das heißt also, die Motten mittlerweile gehen auch an sulfitbehandelte Lebensmittel, wie zum Beispiel Haselnüsse oder Backmischungen, die auch, je nachdem, wenn sie nicht bio sind, sind sie auch begast.
Ja.
Da gehen die mittlerweile auch ran. Da sind sie resistent.
Naja, gut. Ja, Freunde von mir haben gerade wieder ein Mottenproblem.
Okay.
Ich hatte das früher auch, als ich noch mehr gekocht habe, jetzt zum Glück nicht mehr, weil ich jetzt kein Mehl mehr rumstehen habe und so Backmischungen und so. Denn das ist immer, es geht immer sehr schnell. Also bei mir ging es immer sehr schnell, dass ich da irgendwelche Larven drin hatte und das ist natürlich so unappetitlich. Aber das Problem ist halt, diese Motten wird man hinterher nicht mehr los.
Also Aldi hatte das letztes Jahr in Mandelmischungen zum Beispiel, wenn man mit Mandeln gebacken hat, da waren in den Mandelblätterpackungen waren Larven drin, und zwar Zehntausende von Packungen. Da gab es eine Rückrufaktion, und die eher klein gehalten wurde in der Vorweihnachtszeit, und dann hatten die plötzlich keine Mandelbackwaren mehr, weil es einfach Befall gab. Die sind falsch gelagert worden. Das ist auch oft durch falsche Lagerung. Wenn das zum Beispiel zu früh produziert wird und zu lange dann für das Weihnachtsgeschäft irgendwo lagert und die Verpackungen nicht ordentlich kontrolliert werden, dann kann das leicht entstehen.
Ja, ja. Ja, das ist natürlich schade.
Also. Das hast du auch den Effekt mit bestimmten Schokoladen, die sind jetzt nicht begast, aber die Schokoladenproduktion für Weihnachten fängt ja schon im Juni an. Und wenn du die ersten Sachen aus den ersten Produktionsreihen von Juni kriegst, ist das halt Weihnachtsgebäck zum Beispiel nach einem halben Jahr auch nicht mehr so ganz toll, wenn man jetzt nicht gerade Stollen hat, der ja auch durchgezogen schmeckt. Ne?
Ja. Ja, das ist wirklich, also wie gesagt, mit den Motten ist mir sehr unangenehm. Und ich meine, im Augenblick habe ich keine, aber ich hatte das mal und das war wirklich, also das ist mir ekelhaft mit diesen Larven, dann hast du die Motten und dann bist du nicht los und so.
Ich meine, die Mexikaner würden da noch eine Delikatesse draus machen.
Ja, ja, genau.
Das ist übrigens auch so eine Sache, die im Kopf stattfindet. Ne?
Also klar.
Ich habe das, wie ich noch Studienreiseleiter war in Mexiko, habe ich viele Touren gemacht. Und wenn man im Süden in Mexiko unterwegs ist, dann kann man ganz tolle Märkte mit den fantastischen Gewürzmischungen besuchen, was ich sonst auch nur in Indien gesehen hatte. Aber da ist es wirklich traumhaft, was man bekommt. Allerdings liegen dann daneben auch Berge von frittierten Heuschrecken, die dann in Honig, Chili und Limette mit einer Gewürzmischung behandelt wurden und die äußerst schmackhaft sind. Man darf sich nur nicht an dem Äußeren stören. Und das war jedes Mal wieder ein Gag für die Touristen, wenn man dann so eine Tüte kaufte und fragte, wer will denn mal probieren? Und meistens musste ich dann was voressen und ich kannte es ja schon und ich finde es eigentlich lecker. Man darf sich nur nicht an der Optik stören. Es ist halt wie eine Art Chipsgebäck. Also es ist süß, salzig, scharf und knusprig. Und was viele auch nicht wissen zum Beispiel, das sind aber dann so die kleinen Geheimnisse der Küchen in Mexiko, sagen viele, gibt's besonders gute Tomatensoße, die noch auf Aztekenrezepte zurückgeht. Und die Mexikaner produzieren die Soße zu Hause auch tatsächlich noch so und die geben da zur speziellen Würze Comiles rein. Comiles sind kleine schwarze Käfer, die extra fürs Essen gehalten werden und die werden dann zerstampft und kommen in die Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Chilisoße rein und geben dir eine besondere Würze, Eiweiß. Wenn man das erzählt, isst sie keiner mehr.
Die sind ja schon tot.
Ja.
Also schlimmer ist, wenn man halt die lebenden Sachen isst.
Genau.
Also zum Beispiel auf Sardinien gibt es den sogenannten Casu Marzu. Also eigentlich bedeutet das verdorbener Käse. Und der gilt da als Spezialität. Heißt auch manchmal Casu Monde. Also Monde ist nicht, erinnert schon an Motten, ist aber das sardische Wort für weich, Molle eigentlich, etymologisch. Und da sind Maden drin. Also das Käse mit Maden. Und das gilt also als besondere sardische.
Die sind dann noch lebend?
Die sind noch lebend.
Ah, ja. Das wusste ich auch noch nicht. Ich kannte hier nur diesen Käse, der war neulich im Fernsehen, den hatte ich vor Jahren mal angeboten bekommen. Jetzt habe ich es in der Show dann irgendwie mal gesehen, als Freunde mich anriefen und sagten, guck mal schnell da rein, wo dann Käse quasi in Maden reingelegt wird, die dann halt den zerfressen oder da hier ihre Fäkalien ablegen und die Fäkalien geben dann halt eine besondere Würze.
Nee, hier geht's mit Fliegen.
Okay.
Sogenannte Käsefliegen. Mhm. Biophila casei.
Okay.
es ist aber zwischenzeitlich verboten wohl gewesen.
Okay.
Also aus Grund von EU-Lebensmittelrecht. Die Wikipedia schreibt, es bestehen heute jedoch Bestrebungen, durch entsprechende hygienische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Fliegen nicht in Kontakt mit Kadavern kommen, sich also nur auf dem Käse niederlassen können. Mhm. Ja, also ist, was heißt verboten? Also in Sardinien gibt's das.
Mhm.
Also Milben, nee, ist kein Milbenkäse, ist noch was anderes. Also dieser Casumazu. Der ist wirklich dort, wird dort wirklich verzehrt. Also alle, die auf Sardinien waren, haben gesagt, ja, haben wir gegessen oder haben uns geekelt und nicht gegessen. Aber ist bekannt und ist auch wohl ganz gut.
Jetzt unterhalten wir uns aber über die ganzen Sonderfälle, die manche vielleicht ein bisschen eklig
finden. Ja gut, aber jetzt muss man natürlich auch noch den Milbenkäse aus Sachsen-Anhalt erwähnen zumindest. Ich verlinke das mal. Das ist sowas Ähnliches aus Sachsen-Anhalt. Da weiß ich aber nicht, ob der verboten ist oder nicht.
Ich glaube nicht.
Der ist ja, das ist ja auch nochmal anders mit dem Käse. Ja.
Also ist jedenfalls eine ganz merkwürdige Produktion. Aber wie gesagt, das sind so Dinge, die sich im Kopf abspielen. So, ne?
Ach so, ja, gesundheitlich ist der Käse unbedenklich. Also das ist jetzt der Milbenkäse.
Das sind
da werden Käsemilben reingesetzt. Da werden richtig Milben reingesetzt.
Genau.
Also nicht nicht irgendwie Fliegen oder so.
Das ist dieses Bewusstsein, was eklig ist oder was nicht, ist ja manchmal auch kulturell geprägt. Ich hatte chinesische Freunde, die dann unsere Käsekultur ganz furchtbar fanden, weil sie sagten, das ist verschimmelte Milch und ihr esst das schon zum Frühstück. Ne? Was ja eigentlich auch stimmt. Ne?
Ja, ja.
Und dann andere Sachen, zum Beispiel in Peru war ich ja viel unterwegs, dann auch mit Reisegruppen. Und ich habe da sehr gern Kuji gegessen. Und Kuji ist Meerschweinchen. Und dann war ich mal bei einer Familie, die gibt es da überall an Straßenständen gegrillt. Und sieht aus wie ein Kaninchen, schmeckt auch ganz ähnlich.
Wie schreibt man das?
Das ist das indianische Wort, C-U-J-I.
Mhm.
Ja. Das ist, und das ist sehr lecker. Und dann war ich bei einer Familie eingeladen und da hat mich das kleine Mädchen, die kleine Tochter der Familie gefragt, so, ob wir denn Kaninchen haben. Und dann habe ich gesagt, ja, in Europa haben wir auch Kaninchen. Und was macht er mit denen? Dann habe ich gesagt, manche Kinder haben die zu Hause, aber viele essen Kaninchen. Und das fand sie ganz schrecklich. Dann hat ihre Mutti dann berichtet, dass wir ganz widerlich sind, weil wir Kaninchen essen. Und dann habe ich ihr dann nachher erklärt, dass das europäische Kinder umgekehrt so sehen würden, wenn man erzählen würde, dass Meerschweinchen halt in Peru Nationalspeise sind.
Ne? Mhm. Ja, klar.
Das ist halt manchmal mit diesen Dingen. Aber nochmal zurück auf Gewürzmischungen.
Ja, das war ja eigentlich unser Thema.
Genau. Was zum Beispiel ganz toll ist, muss ich dann einfach nochmal sagen, wenn man sich ein paar Töpfe holt, man muss noch nicht mal eine Terrasse haben oder einen Balkon, sondern man kann es auch drinnen machen, wenn man es ein bisschen pflegt und sich selber Gewürze hält. Weil zum Beispiel frisches Rosmarin, Thymian Petersilie, man kann sogar mittlerweile Thai-Gewürze, Thai-Basilikum selber züchten. Basilikum natürlich ist für mich auch ein ganz wichtiges Gewürz. Hm. Und Oregano und Minze ist auch ein tolles Gewürz, was man in vielen Speisen verwenden kann. Da kann man immer wieder selber Gewürzmischungen machen mit frischen Kräutern. Und das sind zum Beispiel, wie ich eben schon mal sagte, so eine französische Pfanne mit Schwein oder Huhn beispielsweise ist ganz fein mit frischen Kräutern. Und man kann das dann selber nach Geschmack dann auch variieren. Salbei zum Beispiel habe ich auch noch. Das ist dann ganz toll, wenn man sich zum Beispiel ein Stück Fleisch mit Salbei anbrät und dann Sherry dazu gießt. Und da hat man auch in ein paar Minuten ein leckeres Essen und ein frisches Baguette reinlegt als Sandwich. Das sind dann zum Beispiel so kleine Freuden des Alltags. Manchmal mache ich das so zwischendrin. Das geht mit vegetarischen Sachen genauso. Also eins der schnellen und guten vegetarischen Gerichte zum Beispiel ist einfach Aubergine. Aubergine salzen und ein bisschen ziehen lassen, dann abwaschen, damit die Bitterstoffe rausgewaschen werden. Und dann halt scharf anbraten, dass sie so ein bisschen braun wird, ohne viel Fett. Dann nochmal abkühlen lassen und nochmal in die Pfanne, dann mit Olivenöl. Und in der Zwischenzeit in einem separaten Topf Schafskäse in einen Topf reinbröseln, Sherry dazugießen, kann man auch weglassen, aber es schmeckt besonders aromatisch. Und frische Tomaten reinhacken, Pfeffer, Salz, Basilikum rein, bisschen aufkochen und dann halt schichten und kurz in den Backofen. Das schmeckt super und dann kann man dazu Baguette mit getrockneten Tomaten essen.
Sehr gut, klingt wirklich klasse. Ich habe es gerade nicht mitgeschrieben, aber der Luto hat's gemacht. Ach, ich bin so dankbar.
Ja, das ist toll. Super.
Dann haben wir das auch im Pad. Adresse des Pads nochmal. Piratenpad.de.
Und ein Löffel Zucker muss noch rein.
LK022. Und ein Löffel Zucker. Ja, obwohl ich das meistens nicht so gut finde. Also dieses Zufügen von Zucker. Leider wird zum Beispiel in Franken total übertrieben.
Ja?
Es gibt keinen Salat ohne Zucker. Im Rheinland gibt es das manchmal auch.
Ja, die Rheinländer machen ihre Salatsoßen zum Beispiel mit Joghurt und so, da kommen ein paar Löffel Zucker rein. Das ist dann zum Teil zuckersüß. Das mag ich auch nicht.
Ja, das mag ich auch nicht. Also ich kannte das aus der Kölner Mensa, wo ich ja immer hingegangen bin, bis man sie geschlossen hat wegen Asbestbelastung.
Ja, genau.
Naja, und also Salat mochte ich da nicht essen.
Hast du mal, warst du mal in Köln an der Uni?
Ich habe in Köln studiert.
Ach so, ja, ich auch.
7 Jahre lang.
Wann denn?
Von Oktober 82,
ja.
Dann bis 84 war ich erstmal in Frankreich ein Jahr und dann bis 88 habe ich einen Magister gemacht und dann habe ich noch eine Promotion angehängt und war dann eigentlich dann bis 91, also letztlich alles zusammen, natürlich mit der Pause in Frankreich und nochmal kurz vor der Promotion. Letztlich dann eben doch 9 Jahre, eigentlich ganz Anfang 91 war ich ja fertig. Also 9 Jahre insgesamt Köln, davon würde ich sagen 7 Jahre Mensa.
Ja.
Aber wie gesagt, das mit dem Zucker fand ich immer grenzwertig. Und dann war ich ja lange nicht in Mensen, nach meiner Kölner Zeit, ein bisschen in Osnabrück, die ja sogar eine prämierte Mensa hatten, ich war in Osnabrück ja Assistent. Hab dann aber, das war immer so weit mit der Mensa, ich war dann oft mit Kollegen essen irgendwie, das konnte man da auch sehr gut und sehr preiswert. Und dann in Berlin war ich ja dann immer in der Kantine, in der TU-Kantine und nicht in der Mensa. Und zwar in so einer privaten, im 25. oder 20. Stock da vom Telefunkenhochhaus. Gibt es jetzt nicht mehr, da ist jetzt aber auch wieder bewirtschaftet, aber jetzt vom Studentenwerk. Und dann kam ich halt nach Bamberg, bin erstmal in die Mensa gegangen und da gab es wieder süßen Salat. Da habe ich dann irgendwie gedacht, das muss Mensa-spezifisch sein.
Ja, ja.
Aber das ist auch in Franken eine Spezialität, auch leider dort überall in den Gasthäusern und so. Also es gibt wirklich, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, es gibt wirklich ganz tolle Lokale, wo man sehr gut essen kann, auch preiswert essen kann in Bamberg. Nur muss man, also ich weiß ja inzwischen, wo der Salat versüßt wird. Muss man den Salat immer weglassen. Dann ziehen sie einem sogar manchmal noch was ab von vom Preis.
Aber immerhin hast du ja dann anscheinend in Köln oft die Mensa besucht. Ich habe 85 angefangen zu studieren.
Ja.
Also hatten wir ein paar Jahre parallel dann.
Genau.
Bin dann aber auch zwischendrin ins Ausland gegangen mehrmals. Aber ich habe es in einer Mensa nicht lange ausgehalten. Mir war das immer zu versalzen. Ich wirkte sehr intensiv und damals war das so Mode, überall Tonnen von Salz reinzukippen.
Das war auch immer versalzen. Also es war nicht gut.
Selbst das Bio-Essen, die haben damals schon Bio-Essen eingeführt.
Ja, die haben damals auch Auswahlessen gehabt,
genau.
Was eigentlich recht gut war.
Ja, die Salate waren gut.
Also eigentlich, naja. Gut.
Wenn sie nicht zu stark gesüßt waren.
So, was schreibt jetzt hier Xwoxo im Xorquox im Chat? Hab auch mal versucht, den Käse selbst nachzumachen mit den Originalmilden. Die haben sich auch schnell vermehrt. Aber mein Frischkäse hat sich irgendwie nicht wie gewollt umgewandelt zum Milbenkäse. Hätte ich aber bestimmt irgendwann nochmal versuchen. Ja, könnte man machen.
Ja.
Also ich finde eigentlich der Milbenkäse ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Manchmal sind die Milben ganz klein und sieht man nicht und so. das kann man, also den hätte ich nicht eher essen als diesen sardischen. Also vor allen Dingen der mit den Fruchtfliegen und den Larven. Und
da gibt es ja noch eine Variante in Norwegen. Ich habe ja auch mal in Norwegen gearbeitet und da habe ich dann den Lütefisk kennengelernt. Das ist also vergorener Fisch, der quasi so schon übersäuert ist und dann halt nochmal eingeweicht wird, gelagert wird und zum eigentlichen Verzehr dann wiederum abgewaschen wird, aus dieser Lage herausgenommen wird und dann halt gewürzt zum Essen, also meistens zu Kartoffeln oder Kartoffelpüree dargeboten wird, der dann halt fettig und salzig ist und damit halt ideal für die kalte Jahreszeit und natürlich ewig haltbar für die Zeiten, wo die Fischer nicht aufs Meer raus können im Winter. Genau. Aber da muss man sich wirklich dran gewöhnen, weil wenn man das erstmal riecht, wenn man die Packung aufmacht, das ist dann etwas strenger.
Ja, lass uns mal wieder zu den normalen Themen zurückkommen. Also das Besondere ist ja auch mal schön, aber ja, neben dem Thema Gewürze habe ich hier direkt das Thema Gemüse stehen. Ja, sag mal was zum Thema Gemüse. Spezialfragen werde ich hinterher schieben.
Also Gemüse ist ja jetzt wieder ein großes Thema. Man hat ja Gott sei Dank auch in Deutschland angefangen, das zahlreicher anzubieten. Ich kannte noch Zeiten aus Köln, wo es dann halt schwierig war, Auberginen zu bekommen. Das bekam man nur beim Türken, aber nicht beim normalen Lebensmittelhandel. Und damals gab es noch nicht ganz so viele Geschäfte. Und dann kam das endlich mal auf mit Zucchini und mit Radicchio und anderen, also Salat.
Radicchio,
ja. Und diesen Sachen, das ist dann halt mit dem Aufkommen der verschiedenen multinationalen Läden dann halt viel besser geworden. Man hat dann tolle Versorgung bekommen. Und Gemüse finde ich ganz wichtig. Sollte halt zum Beispiel, Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, man sollte 300 Gramm am Tag mindestens essen. Und ich versuche das in der Regel auch einzuhalten, esse sogar gerne mehr. Vegetarier werden das ohnehin tun. Und da gibt es ganz viele tolle Zubereitungsarten, was man seinem Gemüse dann Gutes tun kann und eben nicht antun kann, weil das alte Deutsche und auch was ich aus Polen kenne, war früher einfach, dass viele Sachen einfach zerkocht wurden. Also wer kennt das nicht von den Großmüttern, dann halt zum Beispiel weich gekochter Rotkohl, der zwar lecker war, aber eigentlich war er tot.
Ja.
Und mit vielen anderen Sachen ging das genauso.
Ja. Das ist auch in Franken ein Problem.
Ja?
Die immer? Franken essen immer gerne Wirsing, heißt er
ja.
Wirsing.
Ja.
Und dieses Wirsing wird immer zerkocht bis zum Gehtnicht.
Echt? Immer noch?
Immer grüne Pampe. Und ich verstehe es nicht.
Heute auch noch?
Ja.
Okay.
Das gilt als der richtige Wirsing, der muss zerkocht sein. Also selbst Privatleute machen das, die sonst gut kochen. Ich will jetzt auch keine Namen nennen.
Okay. Ja gut, wenn man das geschmacklich mag, ist das ja
in Ordnung. Ist aber dann kein Geschmack mehr drin, wenn das so zerkocht ist.
Ja, das
ist ja alles raus.
Ja.
Was noch von der Pflanze, an die Pflanze erinnert. Weil du vorhin Radicchio erwähnt hast, ist ja auch ein Gemüse, was erst spät aufgekommen ist. Obwohl es ja eine Art von Chicorée ist. Also Chicorée gibt es ja auch in Deutschland und da gab es auch schon vorher. Das Besondere ist aber, das hat mich immer gewundert, ich kannte es also auch aus Italien, dass dies immer als Salat gereicht wird. Und eigentlich finde ich, ist der als Salat völlig ungeeignet.
Ja,
weil er doch so ein bisschen bitter ist. Was aber natürlich in Italien gemacht wird, und das ist super, der wird ja als
gedünstet
und wird auch als Gemüse verwendet. Ach ja, steht sogar in der Wikipedia, Sie an. Nördlich der Alpen mit Radicchio meist Salaten dazu gemischt oder als Dekoration auf Teller verwendet. Der Geschmack ist über allen Zichorien leicht bitter, ja klar. Die als Indigation in Geographica Protetta geschützten Sorten Radicchio Rosso di Treviso oder Radicchio Variegato di Castelfranco war ich auch schon mal, gelten als Spezialität der italienischen Region Veneto und werden gegrillt oder zum Risotto zubereitet.
Ja,
also stimmt. Risotto mit Radicchio ist schon mal großartig und gegrillter Radicchio ist auch wirklich gut. Also gerade auch mal hier nochmal ein Tipp für die Vegetarier. Wenn gegrillt wird, sagen die ja immer, aber es gibt da viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel ein gegrillter Radicchio. Dann ist das mit den Bitterstoffen auch nicht so schlimm.
Kann ich aber noch ein ganz schnelles Rezept zubeifügen. Ah, wir dann
schreiben aufmerksam mit.
Was sehr, sehr gut ist, ist zum Beispiel, wenn man den Radicchio ganz kurz in Butter, die gezuckert ist, sind wir beim Thema Zucker, aber wegen der Bitterstoffe, ganz kurz sortiert. Das heißt, man wäscht die Blätter, lässt sie leicht feucht, gibt in die Pfanne Butter und ein bisschen Zucker und zieht den Radicchio dann quasi durch die geschmolzene Butter mit dem Zucker und ein bisschen Salz dann natürlich auch. Und das 2-3 Mal hintereinander. Wenn man zu lange macht, dann wird er ja ganz platt und labbrig. Mhm. Man muss es halt so 2-3 Mal kurz hintereinander durchziehen.
Genau, ja, das ist ja die Variante fürs Risotto.
Genau, dann legt man es auf den Teller und dann lässt man die Buttersoße in der Pfanne drin, schwenkt dann grünen Spargel, halbierte Cherrytomaten rein und gibt dann...
sofort wieder was Süßes essen.
und gibt dann noch ein paar Pinienkerne dazu und hat dann einen wunderbar leckeren Salat, natürlich wieder mit frischem, knusprigem Brot oder mit Focaccia oder ähnlichem. Das ist halt richtig toll.
Ich glaube, dass Radicchio und überhaupt Chicorée ja auch unterschätzt wird. Und dieses, dass das in Deutschland immer nur als Salat kommt, ist, glaube ich, eine Verirrung.
Ja, also, ist es.
Ja.
Was viele auch nicht wissen, der menschliche Körper braucht Bitterstoffe und zum Beispiel die Chinesen haben ja in ihrer traditionellen Küche und auch die Buddhisten haben auch bewusst viele Bitterstoffe, die sie über Tee und über bestimmte Speisen zu sich nehmen und in einem gewissen Rahmen brauchen wir das auch. Und Kaffee zum Beispiel, Tee enthalten Gerbstoffe und Bitterstoffe und die braucht unser Körper, wie gesagt, um halt ausgewogen zu funktionieren. Und das wird leider bei uns zu sehr verwaschen oder ausgespart oder eben zu süß gestaltet. Ein bisschen Zucker ist gut, aber zu viel ist dann halt nicht passend. Und dieser Radicchio, so in der Zubereitungsart zum Beispiel, ist ganz köstlich.
Mhm. Ja.
Also Limettensaft kommt noch drüber nachher.
Ah ja, jetzt sind wir schon beim Chicorée. Da können wir natürlich gleich auf die berühmte Verwechslung hinweisen mit den Endivien. Mhm. Kannst du mal kurz erläutern? Dann kann ich nämlich mein das hier weiter essen. Aber jetzt kein Rezept, sonst kriege ich noch mehr Hunger.
Okay. Es wird ja im Rheinland zum Beispiel Krause-Endivie genannt. Es gibt Krause-Endivie, die Wörter erstmal, Chicorée was hatten wir noch? Das Wort. Wir hatten noch einen dritten Begriff, als wir neulich drüber gesprochen haben.
Endivien, Chicorée. Ich habe mir jetzt nur nie auf. Moment, ich kann noch mal auf.
Ja, das ich hätte mir sagen, mich selber gerade entfallen. Ja, ja. Jetzt konntest du ja nicht in Ruhe dein süßes Essen.
Ja, nee. Pause ist möglich. So.
Das Stimus.
Frisee,
genau. Ja. Und da besteht dann halt so ein bisschen Verwirrung. Das sind ja alles Zichoriengewächse. Aber Chicorée ist natürlich kein Frisee. Und Krause Endivie wiederum ist Frisee. Das ist halt der deutsche Begriff, der halt außerhalb des Rheinlandes verwendet wird. Im Rheinland verwenden wir den französischen Begriff Frisee-Salat. Das ist halt auch, wie gesagt, ein Zichoriengewächs, auch mit leichten Bitterstoffen. Und Chicorée ist aber halt eine verwandte Pflanze, aber schon was ganz anderes. Mhm. Und wird leider auch in Rezepten häufiger verwechselt, was dann unschöne geschmackliche Folgen haben kann.
Ja, ja.
Weil die Zubereitung ist dann schon wichtig.
Mhm.
Also genau. Da kann ich zum Beispiel auch ein schnelles Rezept.
Jetzt habe ich was gegessen, jetzt darfst du ein Rezept sagen.
Also da kann man zum Beispiel auch sagen, wenn man einen rheinischen, auch in Nordfrankreich sehr beliebt und Belgien, Frisee-Salat machen will, holt man Frisee-Kopf, einen ganzen. Wichtig ist, dass innen möglichst viel hellgrüne Fläche ist. Je dunkler er wird, desto bitterer ist er. Und das hellgrüne ist halt ein frisches Zeichen. Der wird dann ordentlich gewaschen, geschleudert, dann kocht man ein paar Kartoffeln, so gerade eben so gar, 2-3 Zwiebeln, also jetzt für 4 Personen gerechnet, 2-3 Zwiebeln und brät, also die Zwiebeln werden dann auch mit einem Löffel Zucker, mit Öl, mit Pfeffer, Salz gewürzt, also ganz simpel eigentlich nur und werden dann in der Pfanne kurz angeschmort mit den mittlerweile geschälten Kartoffeln, die so in Würfelchen geschnitten wurden. Dann hält man das quasi so, dass man es leicht anbrät, eigentlich auch nur sortiert, wenn man ehrlich ist, es soll nicht braun werden. Und dann lässt man es leicht abkühlen und gibt das dann über die Frisee-Blätter. Und das und Essig kommt noch drüber dann zum Schluss. Dann gibt man so ein bisschen Weißweinessig dann darüber oder Limette, wer keinen Essig mag. Und das schmeckt wunderbar süß, sauer und bitter in verschiedenen Geschmacksvarianten.
Klingt gut.
Ja, das ist ein ganz altes, wie gesagt, rheinisches, nordfranzösisches Rezept. Mhm. Hausmannskost. Ist auch leicht und schnell zu machen.
Ne? Ja, klar.
Und wenn man will, kann man dann noch Speck dazu braten, wer Fleisch braucht.
Für die Fleischesser.
Genau, das gibt dann nochmal eine spezielle Würze, finde ich allerdings auch sehr fein mit magerem Speck.
Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und Chicorée ist ja dann eher zum Beispiel auch zum Überbacken im Salat.
Ja,
das ist auch, genau, auch leider bitter und für meinen Geschmack dann halt auch oft zu bitter.
Ja.
Man kann es höchstens machen, wenn man zum Beispiel so mit Mandarinen oder mit Orangenfilets.
Ja, die sind ja auch ein bisschen bitter, von daher passt das dann.
Schmeckt es dann ganz wunderbar. Und dann kann man mit Walnussöl zum Beispiel, schmeckt es sehr gut. Mhm. Weil das hat so was Nussiges und gleichzeitig leicht Süßliches. Das wäre dann auch eine Variante. Aber ansonsten ist Chicorée halt hervorragend. Zum Beispiel, wenn man einfach eine halbe Chicorée nimmt, dann kurz in Butter anbrät und dann halt Sauerrahm mit ein paar frischen Kräutern vermischt, auf das Chicorée draufgibt und oben drüber Käse drauflegt und dann in den Backofen schiebt. Ist auch ganz toll.
Gut, dass ich gerade hier Baklava esse.
Geht auch ganz schnell. Also das ist, man muss halt nur den Backofen vorheizen, weil das muss bei hoher Hitze kurz rein.
Jetzt haben wir hier noch Stielmus.
Ja.
Was ist das?
Ja.
Ist auch für manche Hörer wahrscheinlich völlig unbekannt.
Ja, Stielmus ist, da habe ich unterschiedliche Sachen drüber gefunden, soll mit Löwenzahn verwandt sein. Aber vielleicht kannst du das gleich nochmal nachgucken. Ich hatte es jetzt vergessen, nochmal nachzuschauen. Und das wird auch in Frankreich gerne gegessen und im Rheinland. Und da hatten wir auch noch ein anderes Wort gefunden, was ich mir jetzt aber auch nicht mehr gemerkt hatte. Ein französisches, habe ich wieder vergessen. Früher musste ich das ja mal alles können, aber das ist ja auch schon was länger her. Also Stielmus ist sehr fein zu Fisch zum Beispiel. Man muss es einfach nur dünsten mit ein bisschen Fett oder ein bisschen Wasser und ein paar Tröpfchen Öl oder Butter, je nach Geschmack, dazu und dann zum Fisch reichen. Also zum Fischfilet, was einfach nur in der Pfanne gebraten ist oder gegrillt ist, schmeckt das ganz hervorragend. Hat ganz viele Vitamine übrigens.
Also Stielmus auf Französisch ist Vette d'été oder Kess.
Ja, genau, Kess. Das ist halt sehr, sehr lecker, hat auch Bitterstoffe übrigens, die aber durchs kurze Sortieren und durch das Fett weggenommen werden. Das heißt, die Bitterstoffe schmeckt man nicht mehr, sie sind aber noch drin und wirken dann positiv auf den Körper.
Mhm. Ja, also Stielmus heißt auch Rübstiel.
Nur ja, so. Rübstiel, genau, das war es auch noch. Ist in der ersten Zeit, ich esse es sehr gerne, habe ich Schwierigkeiten gehabt, das in Berlin aufzutreiben und musste dann halt nach Tempelhof-Schöneberg fahren von Friedrichshain, um das zu bekommen.
Ja, also so schlimm ist es in Tempelhof-Schöneberg nicht. Da sind wir gerade.
Ja, ich weiß. Ja. Nein, es gibt
einen super ganz, Baklava.
Es gibt, ja, das auch. Es gibt einen ganz hervorragenden Supermarkt, einen der besten in Berlin, in Tempelhof-Schöneberg.
Sagen.
Das ist der Edeka, dieses Supercenter in der Shopping Mall am Tempelhofer Hafen.
Ah.
Der hat eine ganz hervorragende Geschäftsführung und da lohnt es sich, aus allen Stadtteilen hinzukommen, weil die haben eine ganz fantastische Auswahl an frischem Obst und Gemüse. Für Vegetarier ein Paradies, für Gewürzfreaks ein Paradies. Und kann ich also nur wärmstens empfehlen. Also ich mache mir schon die Mühe, dann auch für manche Lebensmittel kreuz und quer durch die Stadt zu fahren, weil ich einfach weiß, da und da bekomme ich eine gute Qualität. Also das ist wärmstens zu empfehlen. Ja. Also toll geführt und auch sehr gutes Fleisch. Wer das will, also frische Metzgerei und nicht so Fertigpampe.
Ja.
Wenn man zum Beispiel Gewürze, asiatische haben möchte, kann ich auch noch einen sehr guten Tipp geben. Da kann man zum Beispiel nach Lichtenberg. In Lichtenberg gibt es das Don Juan oder Don Juan. Das wäre die spanische Variante, aber ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Center. Und das ist einer der größten Asiamärkte in ganz Europa.
Na, wusste ich gar nicht.
Wissen viele gar nicht. Ich gehe regelmäßig hin. Ich fahre mit dem Fahrrad eine Viertelstunde hin. Da kann man erstens ganz fantastisch essen. Authentische Thai-Küche, koreanische Küche. Manchmal für uns schwierig, da sind dann auch mal Hühnerfüße mitgekocht drin, die dann noch im Teller mit serviert werden, ist aber trotzdem ganz köstlich. Man kriegt gefüllte Schweinefüße auf vietnamesische Art. Man kriegt aber auch ganz klassische normale Gerichte und vor allen Dingen alle Gewürze. Ja. Also du kriegst die exotischsten Kräuter und Gewürze sehr preisgünstig. Es gibt 7 oder 8 Supermärkte in 8 Hallen verteilt und natürlich 100.000 Läden mit Asia-Kitsch, Asia-Schuhen, allen nachgemachten Marken und irgendwelchen Blinklichtsachen, was man halt so Hongkong-Plastik nenne ich das immer so.
Ne? Naja, ja, das ist ein guter Tipp, muss ich mal hin. Ich glaube, das ist in der Nähe von der Hasestraße mit 2 H. Ja, es gibt in Berlin eine Hasestraße mit 2 H.
Okay.
Man gönnt sich ja sonst nichts. Ist ein anderer, aber... Und geil ist das, glaube ich. Also jedenfalls ist es in der Nähe.
Ja, also das kann ich, wie gesagt, empfehlen. Das hat jeden Tag außer Montag geöffnet. Also auch sonntags bis 20, 21 Uhr. Und sonntags ist es besonders exotisch. Also dann gehe ich am liebsten, dann ist es zwar voll, aber dann sind die ganzen Vietnamesen und Koreaner selber da. Und es ist eine bunte Mischung und jeder bereitet zu Hause exotische Speisen zu und bietet sie dann zusätzlich noch an. Also das ist schon sehr...
Wo wir gerade bei Geheimtipps aus Berlin sind, ich meine, das ist ja hier jetzt, also wir senden ja oder wir produzieren ja für die ganze Welt, aber trotzdem, manche kommen ja nach Berlin. Einer meiner Lieblingsköche aus Bamberg ist jetzt in Berlin, der Spice Wiesel, der hört das vielleicht auch, also schönen Gruß. Deshalb nochmal ein paar Tipps. Also jetzt kommen wirklich Geheimtipps in Berlin. Also wirklich geheim, also nicht weiter sagen. Also hier bei mir gleich in der Nähe, der Krellemarkt, der wird immer stiefmütterlich behandelt, weil so die Schickimicki-Leute gehen alle zum Winterfeldmarkt, wo sie sich ja auch gute Sachen kriegen, aber deutlich teurer. Krellemarkt, der hat auch den Ruf, wird auch manchmal als Türkenmarkt bezeichnet, was natürlich Quatsch ist, ein ganz normaler Wochenmarkt. Und da gibt's auch sehr, sehr, also eine tolle Auswahl, auch gerade so an Gemüse und so, sind auch immer so schön aufgeschichtet und so. Da ist, das ist eben auch so ein bisschen das Mediterrane, dass die Leute sich da mehr Mühe geben. Von daher kann ich das kann ich das nur empfehlen. Also Krellemarkt heißt ja, weil am Ende der Krellestraße in Berlin ist, Krelle mit C. Der Platz hat keinen Namen. Die Piratenpartei auch mal versucht, da irgendwie einen Namen zu geben, zusammen mit den Anwohnern. Aber das ist nicht so gelungen. Die MeV-Form möchte dann doch besser bei Krellemarkt bleiben. Naja, wie gesagt, den kann man sehr empfehlen. Dann ist mir empfohlen worden, ich war da auch mal, ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen, aber ich war vielleicht am falschen Tag da, von guten Köchen in Moabit, diese Markthalle an der Turmstraße.
Ja, kann ich auch empfehlen.
Wird als allgemein sehr gut bezeichnet, aber wie gesagt, es ist nicht so auf meinem Weg.
Also ich war da und es ist ja umstritten gewesen im Kiez, weil es bietet ja doch andere Sachen an, als das, was die Bewohner, die drumherum wohnen, halt im Alltag kaufen. Und da hatten manche Angst, dass jetzt so ein Verdrängungswettbewerb einsetzt, aber sie haben es moderat angefangen. Da sind ein paar junge, begabte Köche, die da halt auch witzige Sachen machen, die auch bezahlbar sind. Allerdings schon am oberen Ende der Preisskala für den Stadtteil.
Ja.
Aber wo man auch gute Sachen und also von Köchen zubereitete Convenience bekommen kann.
Ja, ja. Naja.
Also das ist ähnlich wie in der Kreuzberger Markthalle, die ja anfangs Schwierigkeiten hatte. Mahainke-Platz, ne?
Da gibt es noch eine in Kreuzberg,
die
in auch als Veranstaltungszentrum
Eisenbahnstraße,
die auch von den Anwohnern gerettet worden ist.
Das ist die Eisenbahnstraße, glaube ich, ne?
Wie heißt denn die? Ich glaube, die heißt einfach nur Markthalle Kreuzberg.
Ja.
Kann sein, an der Eisenbahnstraße, was sag ich? Eisenbahnstraße, eine sehr schöne Markthalle, gerettet von den Anwohnern durch eine Bürgerinitiative. Der Chef der Bürgerinitiative ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, bei der SPD oder bei den Grünen, sympathisiert aber auch mit den Piraten, mit dem ich mich mal lange unterhalten dort. Ein tolles Projekt, auch ein Projekt, wo es sehr schwer war, wo es viele Anfeindungen gab von allen Seiten. Aber, also, ich schreibe es mal auf, Markthalle Kreuzberg Eisenbahnstraße.
Genau, die war ja kurz vorm Absterben und war ein bisschen runtergekommen. Dann haben die durch die du erwähnt hast, die Initiative, dann halt hat sie überlebt und wächst jetzt auch wieder.
So, ja. Gut, mal Heinekenplatz, Vorsicht, wenn ihr da mit dem Auto unterwegs seid. Ich rate ja sowieso vom Autofahren ab. Aber da gibt es Straßen, die darf man mit dem Auto nicht befahren. Sieht man aber nicht. Ja, es gibt so eine Fahrradstraße und eine Skaterstraße und ich bin da schon mal, also nein, ich fahre ja nicht mehr Auto, aber Leute, die mit meinem Auto gefahren sind, sind da durchgefahren. Da bekam ich einen bösen Brief. Von der Polizei. Okay. Naja. Gut, also Vorsicht an der Main-Heinekenplatz, besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Immer besser, auch zum Einkaufen.
Genau. Also für Asiasachen fällt mir auch noch ein Markt ein. Wer in Mitte wohnt, kann man am Hackischen Markt auch noch ganz gut einkaufen. Die haben auch noch eine große Auswahl, direkt an der Straßenbahnhaltestelle.
Ja, ich weiß, aber ist teuer dann natürlich auch, weil das so eine Touri-Meile ist.
Ja, ja.
Da muss man was, also gibt es ein Geschäft für andere Dinge, die ich jetzt aber jetzt nicht verrate.
Ja, ja.
Wo es nicht ganz so tourig ist. Aber jetzt,
Und dann noch letztes Jahr am Wittenbergplatz, in der Seitenstraße. Da gibt es auch noch einen tollen Asiaten.
Ja.
Der hat auch
eine
gutes Sortiment, allerdings auch leider viele von diesen Geschmacksverstärker belasteten Fertigmischungen.
Ich glaube, ist das in Nürnberger oder bei Reuter? Ich weiß es gar nicht.
Ja, in einer, ich glaube Nürnberger. Ne? Ich weiß aber auch
ist
nicht
auch, so genau. Ist auch egal, wir müssen jetzt nicht jeden Laden hier auflisten. Ansonsten das KDW. Das KDW wird immer unterschätzt und die Leute sagen, ach, so teuer und so. Ist es nicht. Also ich hab selber die Erfahrung gemacht. Ich habe dann irgendwas eingekauft und habe mir gedacht, ach ja, jetzt hier Frischkäse und so, kaufen wir aber besser beim Kaisers gegenüber, ist doch günstiger. Und dann war der 10 Cent teurer als im KDW. Mhm. Das hat mich so geärgert. Also man kann im KDW durchaus auch einkaufen. Es ist nicht, also je nachdem, was man kauft.
Genau, das wollte ich schon sagen.
Unbedingt überteuert.
Ja.
Aber man findet eben alles. Man muss halt, wenn man zum Beispiel für Leute kocht und jetzt verschiedene Sachen braucht, da muss man nicht durch sich Geschäfte. Das ist eigentlich alles da.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein original mexikanisches Chili con Carne machen will, dann gehe ich auch ins KDW, weil ich da eine mexikanische Schokolade kriege, die halt authentisch ist, also nicht so gesüßt und keine Milch drin, sondern es ist einfach so ein bröselige Masse, wie die Azteken das entwickelt haben und das kommt dann in das Chili con Carne rein.
Ja, obwohl hier gibt es natürlich auch ein Spezialgeschäft für Schokolade an der Winterfeldstraße, ist unweit von hier, aber das ist eben das Problem, man muss dann durch die ganze Stadt und da hat man eben alles auf einem Platz. Na, also Schokoladengeschäft, das kann ich nochmal raussuchen für die Shownotes. Das ist auch ziemlich einmalig. Das ist gar nicht die das ist nicht die Winterfeldstraße, das ist die dann dahinter. Wie heißt die denn noch? Pallastraße vorne, aber da heißt sie dann nicht mehr Pallastraße. Na, ich finde es heraus. Ecke Goldstraße, jetzt haben wir es.
Also zum Beispiel Gemüse, finde ich, hat das KDW ganz toll aufbereitet, aber da ist es wirklich extrem teuer.
Ja, gut. Hängt davon ab, was man wann kaufen will.
Wobei jetzt einen Tipp muss ich doch noch loswerden mit Läden, wo es mehrere Filialen mittlerweile in Berlin gibt. Es gibt das Frische Paradies. Das ist halt, die haben in Charlottenburg einen Laden, in Friedrichshain bei mir direkt in der Nähe und ich glaube noch einen irgendwo im Zehlendorf. Da steckt Dr. Oetker dahinter. Der hat gesagt, er hat Rangy, das ist die ehemalige Feinkost-Caterer-Firma aus Frankreich, die hat bei Köln ihren Hauptsitz gehabt und Dr. Oetker hat sich da eingekauft und hat sich auf die Fahnen geschrieben, also ein sehr gutes Gemüse-, Gewürz- und Fischangebot zu haben. Also sie haben fantastische Fischabteilungen zum Beispiel, aber auch für Vegetarier fantastische Gemüsesortierungen aus aller Welt. Und die sind tatsächlich bezahlbar. Das heißt, da gehe ich hin, zahle vielleicht 10, 20, 30 Cent für ein Kilo Paprika mehr, habe aber eine ganz feine, frische Ware, wo die Paprika noch richtig süß schmeckt. Und wenn ich rote Paprika kaufe und die lange gelagert ist, verliert sie ihr Aroma. Weil gerade rote Paprika muss ganz frisch sein. Und die muss knacken. Dann ist sie nämlich saftig und hat das unglaublich fleischig süßige Aroma. Das verliert sie, wenn sie zum Beispiel außen Runzeln kriegt. Das ist bei grünen nicht schlimm. Und das ist auch bei gelben nicht so schlimm, aber bei roten. Die haben nämlich schon eine unterschiedliche Struktur und auch unterschiedlichen Geschmack.
Naja, klar. Naja. Ja, wo wir jetzt Also es gibt sicherlich noch mehr zu Gemüse, aber wir haben ja auch noch das Thema Kochtechniken und du hast schon vorhin so ein paar Wörter genannt, sortieren oder irgendwie sowas. Mhm. Also ich habe hier verschiedene Sachen aufgeschrieben, blanchieren, dünsten, schmoren, Bain-Marie. Also kannst du was zu den einzelnen Kochtechniken sagen?
Ja, also Bain-Marie ist ja einfach nur eine Lagerhaltung, die man eigentlich in der zu Hause nicht hat. Also das war auch in den 60er, 70er, 80er Jahren sehr verbreitet, dass man viele Sachen vorkochte und dann halt in ein Wasserbad. Also quasi, das ist ein Bain-Marie, muss man sich vorstellen, ist klassisch französisch, ein Metallgefäß, was 2, 3 oder 4 Becken kann man je nach Größe dann zusätzlich in ein Wasserbad reingeben. Das Wasser wird warm gehalten und die Speisen werden halt in diesem Wasserbadbehälter dann halt auch warm gehalten, damit man sie schnell weiter quasi auf die Teller verteilen kann und einen entsprechenden Speiseumsatz hat. Ist man heute nicht mehr so richtig doll dafür, weil die Speisen natürlich nachgaren. Also egal, ob es Kartoffeln oder Gemüse sind, das matscht ein bisschen ein. Mit Soßen kann man es machen, wenn sie jetzt nicht so stark eindicken, sonst werden sie nämlich dann auch eklig. Also ich bin für Gastronomie, das ist sicher geeignet, die einen schnellen Umsatz brauchen. Ansonsten ist es für zu Hause eigentlich, man kann eine Soße vorbereiten und im Topf lassen, aber da braucht man keine, nicht wirklich eine Bain-Marie zu, die stellt man nochmal auf die Flamme und macht sie einfach warm und rührt dabei. Dazu braucht man das nicht mehr. Also ansonsten gibt's halt verschiedene, also zum Beispiel blanchieren, sortieren. Sortieren hatten wir eben schon mehrmals verwandt, ist einfach ein frisches Gemüse, einfach kurz durch die Pfanne ziehen. Mhm. Ne? Also Sauteuse ist ja so ein kleiner Topf. Franzosen haben ja dann immer so die Namen für die einzelnen Kochgeräte. Und in der Sauteuse kannst du dann einfach mal so bestimmte Sachen schnell durchziehen. Also ich mag gerne sortiertes Gemüse, was dann nicht richtig durchgebraten ist. Ne? Ansonsten, wenn man es stärker anbrät, dann nennt man es auch Schmoren. Man kann das in gusseisernen Töpfen zum Beispiel, kann man am besten Gemüse schmoren, weil das wieder einen eigenen Charakter durch die Wärmestruktur des Materials hat. Das Material spielt ja immer eine wichtige Rolle. Wenn man zum Beispiel Fleisch knusprig anbraten will, nimmt man eine Metall-, also Edelstahlpfanne. Wenn man es zart, sehr zart haben will und außen nicht so stark gebräunt, dann nimmt man lieber eine beschichtete Pfanne. Und Gemüse ist halt, du kannst es dünsten zum Beispiel. Das ist ja mittlerweile mit verschiedenen Kocheinsätzen einfach möglich, indem du es einfach nicht ins Wasser reingibst, sondern im Wasserdampf ziehen lässt. Das ist dann halt so die asiatische Methode, die halt jetzt auch viele Freunde gefunden hat, weil du es nur kurz quasi da ziehen lässt und dann ist es bissfest, behält seine Farbe. Wenn man es vor allen Dingen nach dem Dünsten nochmal ganz kurz kalt abschreckt, damit es nicht nachzieht. Und dann hast du dann halt natürlich ein sehr knackiges Gemüse, wo du eine feine Soße drüber gießen kannst und sehr, sehr gesund natürlich. Und auch je nach Soße dann halt fettarm oder eben dann auch die etwas kalorienreichere Variante. Ne?
Ja, klar. Ja. So, ich schreibe das mal alles noch hier auf. Schmoren, sortieren, Bain-Marie.
Dann kannst du natürlich, das ist scharf anbraten. Ist dann halt meistens eben in Olivenöl oder in Butterschmalz. Das hat dann, das scharfe Anbraten macht man allerdings immer nur kurz, weil wenn du Gemüse zu lange scharf anbrätst, wird es weich, zerfällt, sieht optisch nicht schön aus und verliert auch Geschmack. Ja. Das heißt, der richtig gute Koch geht hin und brät es kurz scharf an, das ist ganz leicht anbräunt und sortiert es dann danach oder dünstet es im Schmortopf, wo die Hitze langsam bei mittlerer oder kleiner Hitze abgegeben wird, weil das eben eine wichtige Rolle für den Vitamingehalt und für den Geschmack halt auch spielt. Ne? Also zum Beispiel im Herbst ist es wunderbar, Schmortöpfe in einer Kasserole zu machen, also in so einem Schmortopf, am liebsten natürlich gusseisern, weil das einfach fantastischen Geschmack mit diesen Kastanien halt gibt. So, ne? Die hören halt mit Schmors, weil das ein wunderbares Aroma an das übrige Gemüse auch abgibt. Ne?
Schmortopf, gut, dann haben wir den auch. Römertopf habe ich hier noch. Was ist das?
Ja, das ist dieses Tontopf.
Das war schon bei den Geräten, aber egal.
Das ist in den 70ern, 80ern war das ganz in Mode. Da hat man halt gerne Römertöpfe verschenkt. Da hat man dann halt ein halbes Hühnchen oder ein ganzes Hühnchen je nach Größe reingegeben, Gemüse dazu und hat es einfach mit Wasser und ein bisschen Fett in den Ofen reingestellt, in den Backofen und hat es vor sich hinschmoren lassen. Das Vorteil drin war, dass halt die Feuchtigkeit nicht ausgetreten ist. Der Tontopf auch regelmäßig gleichmäßig Wärme verteilt, aber eben keine Feuchtigkeit richtig rauslässt und das Ganze halt insgesamt saftig bleibt, aber meistens halt für meinen Geschmack ein bisschen labbrig. Das heißt, weil es ist ja nicht richtig von der Struktur her, im Tontopf kannst du nicht richtig anbraten, das müsstest du wenn dann schon vorher machen. Und es ist halt eher so diese Nouvelle Cuisine ohne große Gewürze. Also man kann tolle Sachen machen, aber ich habe es damals aus der ersten Zeit noch so in Erinnerung, dass man meistens Römertopf hieß, irgendwo lecker knackig, lecker gesund, aber schwach gewürzt und halt auch ohne Variationen im Fleisch.
Ja, vor allem das Problem beim Römertopf, dass man den nicht richtig spülen kann und vor allen Dingen nicht mit Spülmittel, gar nicht in der Spülmaschine.
Ja, das geht gar nicht, das
stimmt. Also Chaos Computer Club Berlin wird ja eigentlich wenig geputzt und wenig gespült. Dummerweise, wenn mal geputzt wird, wenn mal gespült wird, dann fällt eben der Römertopf zum Opfer. Nein, einmal ist das passiert. Es ist der Römertopf zum Opfer gefallen, den konnte man dann auch gleich wegschmeißen. Denn mit dem Spülmittel drin ist es nicht mehr genießbar.
Mit beschichteten Pfannen ist das Gleiche. Die darf man auch nicht in die Spülmaschine geben oder sollte man zumindest nicht. Und man soll sie eigentlich auch nicht mit viel Spülmittel behandeln, sondern direkt nach dem Kochen mit ganz heißem Wasser ausspülen.
Ja. Ja, das ist schwierig. Ich habe mal ein Original Wok geschenkt bekommen. Also von einem guten Freund, der in den Niederlanden lebte. Soll angeblich original gewesen sein, der ist mir auch weggerostet.
Ja.
Da konnte man nichts machen. Das ist dann auch nochmal ein Problem. Das ist dann schade.
Ja, das ist schade. Weil es
ein schönes Gerät ist, wenn es dann wegrostet.
Also was jetzt preiswert geworden ist als Zubereitungsmethode, also wenn man zum Beispiel Induktionswok kauft, wenn man für Vegetarier bietet sich das unbedingt an, kann ich empfehlen. Da hat man in kurzer Zeit ein sehr gesundes, leckeres Essen, weil diese Induktionswokgeräte verbrauchen ja zwar kurze Minuten viel Strom, aber letztendlich braucht man es ja nicht lange. Das Gemüse ist ganz fantastisch gegart, man kann Asiagerichte und Ähnliches dann halt darin zubereiten oder auch ganz traditionelle Gemüsezubereitung und auch Fleisch kurz anbraten, das ist halt ein toller Effekt, weil es halt, die Wände sind halt auch heiß, man kann es ein bisschen, man kann sogar ein bisschen anfrittieren, also sozusagen, im Grunde genommen ist es ja so, wenn man einen Wok unten mit Fleisch oder Gemüse füllt, wird es ja im Grunde genommen frittiert.
Ja.
Und das schmeckt halt auch ganz gut, ne?
Ja.
Ah ja, blanchieren hatten wir eben noch vergessen, das war das halt brühen oder überbrühen, so, ne? Und das ist das Eintauchen quasi in kochendes Wasser, wo du dann halt einfach das Gemüse nicht dauerhaft in dem Wasser hast, sondern du tauchst es kurz ein und du verarbeitest es dann weiter. Also zum Beispiel ein Wirsingblatt oder ein Kohl wird kurz blanchiert, um dann zum Beispiel einen Krautsalat zu machen.
Tomaten, bevor man die Pelle abmacht, geht dann leichter. Genau. Sind allerdings heiß.
Ja. Man sollte die vorher entkernen. Ja, und nicht hinterher, weil hinterher gibt es eine Matscherei. Also vorher den Kern, da ist ja so dieses Niacin drin, das ist nicht so, auch ein Bitterstoff, der aber nicht so gesund ist. Kann man auch ein gutes von einem schlechten Restaurant unterscheiden. In guten Restaurants ist die Tomate quasi entkernt von diesem Mittelteil und in schlechten wird es einfach so mit serviert.
Niacin, mal sehen, ob ich das finde.
Ja, ich gucke auch nochmal nach.
Niacin, Nikotinsäure.
Ja, es ist. Da ist ein.
Okay, Nikotinsäure. Dann, wenn das ist, soll mir recht sein.
Ja, ich gucke auch gerade nochmal. Ich hoffe, dass dann Stoffwechsel.
Das muss ja immer unter Tomate stehen.
Ja, Genau, dann gucken wir nochmal unter Tomate, wo wir da irgendwas Falsches in die Welt sitzen. Aber ich weiß, dass da irgendwas...
Ja, Niacin ist da drin.
War doch richtig.
Außerdem hält sie Vitamine.
Ja, Niacin. B-Vitamine. Mhm.
Niacin, Nikotinsäure, wird man weitergeleitet.
Mhm. Genau. Dann hatte ich es doch richtig in Erinnerung, ja.
Ja. Ja, das ist nicht so gut. Also wenn man schon nicht raucht.
Ja, sollte man auch das... Das Grüne der Tomate, wo der... Ach, das
ist tatsächlich mit dem Tabak verwandt. Man glaubt das kaum. Aber jetzt bitte keine Tomatenblätter rauchen.
Nee.
Die sind giftig. Da gibt es noch andere Giftstoffe.
Ja, genau.
Interessant, wieder was gelernt. Hm. Ah ja, dann erst entkernen und dann blanchieren. Da habe ich wieder was gelernt, habe ich immer falsch gemacht.
Ja. Hast du hinterher erst...
Ja, ich habe erstmal die ganzen Tomaten da, kann man so schön in der... im Löffel da rein und dann raus, dann Haut ab und dann...
Der Nachteil bei der Methode ist, dass dann diese Säure austritt durch das kochende Wasser und sich quasi auf das ganze Fruchtfleisch verteilt.
Stimmt. Also, jetzt ist mir alles klar. ja. So, jetzt schreibt hier Luto Tomaka, siehe Simpsons. Was meint er denn damit? Naja, vielleicht erklärt das uns noch.
Ja.
Gut, also Tomate kann man ja auch selber auf dem Balkon machen. Hier wird sogar direkt hier auf der Straße unten, also links um die Ecke, ist ein Blumenladen, die verkaufen sogar Tomaten.
Mhm. Ist ja ein Nachtschatten gewesen.
Ja, das scheint wohl ganz gut zu wachsen auf Berliner Balkonen.
Ja.
Ja, nach den Kochtechniken, wir sind schon übergegangen zu den Werkzeugen.
Ja.
Geräte erstmal. Mhm. Gas oder Elektro?
Eigentlich ganz klar Gas, ist nicht mehr überall verfügbar, weil das einfach schnellere und bessere beeinflussbare Garzeiten hat. Du kannst es abdrehen, dann hört es auf und dann hängt es vom gewollten Effekt des Topfes ab. Sprachen ja schon drüber. Dieses Material des Topfes oder des Kochwerkzeugs hat eine ganze Menge Auswirkungen auf das Gargut. Hast du was Gusseisernes, dann bleibt die Hitze lange drin und dann musst du diese Zeit mit einplanen. Hast du Edelstahl, dann leitet es gut und schnell weiter und kühlt aber auch schneller ab. Und hast da natürlich einen höheren Brateffekt und die Hitze strahlt nicht so lange nach. Und ja, das ist bei den Töpfen dann halt ganz klar die Auswahl zwischen Emaille, Edelstahl und Gusseisen halt die großen Themen. Und dann natürlich Gas ist halt sehr gut, aber Induktion ist genauso gut mittlerweile. Mhm. Also wer jetzt halt einen Induktionsherd, die sind ja jetzt mittlerweile auch bezahlbar geworden, wer nochmal seine Küche umrüsten will, tut sich damit einen großen Gefallen. Man hat viel kürzere Zeiten, wo man Strom braucht und es ist ein ähnlicher Effekt oder fast gleicher Effekt wie bei Gas. Das heißt, es ist ganz schnell heiß. Und wenn man es ausmacht, ist es aus. Das heißt also, man kann es sehr punktgenau beeinflussen und damit umgehen, wie dann halt das Gargut werden soll. Aber das ist auch immer so eine Sache. Wenn man sich ein Herd kauft oder Gerät, man muss sich erstmal mit den Geräten anfreunden. Man muss sie kennenlernen, man muss was ausprobieren. Und das ist dann halt, mit der Zeit sollte sich eine Liebesbeziehung entwickeln. Wenn man wirklich gut kochen will, im Backofen ist das genauso. Wer seinen Backofen nicht kennt, wird niemals einen guten Kuchen hinbekommen, außer als Zufallsprodukt. Man muss schon wissen, wann der wie gart. Und mit Essen ist es genauso. Also welchen Topf man nimmt, welches Messer man braucht. Und da habe ich habe ja auch das als Ausbilder da mal gearbeitet eine Zeit lang. Da ist es einfach so, dass ich zum Beispiel die Auffassung hat, jeder muss das selbst entscheiden, womit er es am meisten liebt zu arbeiten, weil es das Ergebnis zählt ja eigentlich. Das soll gut aussehen und es soll vor allen Dingen gut schmecken. Und jeder hat eine andere Handform, eine andere Registrierung, wie ich jetzt mit bestimmten Materialien umgehe. Mit einem Messer zum Beispiel. Da hat mir mein damaliger Chef gesagt, das Messer ist das Einzige, womit man gut zubereiten kann. Das war völliger Blödsinn, das lag nämlich in seiner Hand gut, aber in meiner gar nicht. Mhm. Er hat es aber nicht akzeptiert. Jeder musste mit diesem Messertyp arbeiten. Das ist Blödsinn. Man muss, wie gesagt, eine Liebesbeziehung zum Material entwickeln. Und wir haben zum Beispiel gestern Abend mit ein paar Leuten bei mir gekocht, und da sollte auch geschnipselt und zubereitet werden. Dann habe ich so eine Messerwand und dann kann sich jeder sein Messer aussuchen. Ich sage immer dazu, Vorsicht, die sind wirklich scharf. Mhm. Aber sucht euch das aus, was bei euch am besten in der Hand liegt, weil dann gelingt's auch gut.
Ja, ja.
Ne? Na ja. Das ist halt, du musst ein Gefühl für das Material entwickeln.
Ja.
Und wenn du das entwickelst, dann gelingt dir auch die Vorbereitung zum Essen gut. Und wenn dir die gut gelingt, hast du schon mal die halbe Miete.
Genau, ja, das stimmt.
Ne? Das heißt also, wenn du dann halt das hinkriegst, mit bestimmten Messern dann halt die Sachen gut zuzubereiten, dann sieht es ja auch schön aus und man hat schon ein gutes Gefühl dabei. Und das gute Gefühl ist halt auch wichtig, damit man das Essen mit Liebe
ganz
zubereitet.
Genau, ja, ja, ja. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu den Tomaten und dem Tabak. Da gibt es was in einer Simpson-Folge. Darauf hat Luther hingewiesen, Tomaco, eine Kreuzung von Tomaten und Tabak. Aber
gut. Okay, habe ich noch nicht von gehört, aber danke für den Tipp.
Ist nur fiktional, gibt es nicht in Wirklichkeit.
Okay.
So, also zurück zum Kochen, zum Gerät. Ja, Messer haben wir jetzt schon besprochen.
Klar? Also Messer ist halt ganz wichtig und dann halt das Topfmaterial und natürlich die Energiequelle. Hatten wir ja schon gesagt, ich empfehle halt immer Gas oder Induktion. Wer nichts anderes hat, kommt damit auch zurecht. Man braucht halt ein bisschen länger und muss auch ein bisschen gucken, dass bei Elektro, habe ich die Erfahrung bei Freunden, wird schon mal das Fleisch ein bisschen trocken, weil man es dann zu lange irgendwo drin liegen lässt oder so. Mhm. Und ich mag es dann nicht mehr. Zum Beispiel, da bin ich zickig.
Ja.
Das ist halt irgendwo dann, was zum Beispiel ein ganz tolles Rezept ist, wenn man sich unsicher ist, wann das Fleisch jetzt wirklich gut ist und sich nicht sicher ist, wie lange man es in der Pfanne lassen soll. Kurz und scharf anbraten, Finger ein bisschen drauf fühlen, wenn es noch weich, aber nicht mehr ganz weich ist, dann aus der Pfanne rausnehmen, vorgeheizten Backofen bei 120, 130 Grad und dann halt einfach nochmal 10 Minuten im Backofen. Da trocknet es nämlich nicht so aus.
Naja, in der Alufolie oder so, ne? Klar, das ist wirklich ein guter Trick, das stimmt. Naja, ja, ich hatte mir irgendwann mal eine Steak-App auf mein iPhone geladen und seither, das ist irgendwie, das ist so eine Art Verschwörung. Seitdem habe ich kein Steak mehr gebraten.
Okay.
Vorher habe ich mich immer geärgert, dass ich nicht genau weiß, wie lange jetzt und so. Mhm. Und mit der App kann man das sehr gut berechnen. Da kann man auch messen und so und ne. Aber ja, seitdem habe ich kein Steak mehr gebraten. Ich habe die nie ausprobiert.
Ciao. Was übrigens auch noch sehr hilft, wenn man einen Braten macht oder ähnliches und sich unsicher ist, dass man halt diese kleinen Temperaturmessgeräte, diese Piekser kaufen kann. Die sind auch nicht mehr teuer. Früher war das mal Luxus. Ich habe das nie verstanden, warum das 200, 300 Euro kosten sollte. Und jetzt gibt's die für 20 Euro. Kann man reinpieksen, da gibt's ein Büchlein zu, da kann man im Internet nachschauen, die Kerntemperatur messen. Wenn man zum Beispiel eine Ente, als Beispiel, wenn man ein Entenbrustfilet macht, richtiges Rezept ist einfach vorher marinieren, stundenlang, weil die Ente dann besonders zart wird. Und dann ist ein Entenbrustfilet, sollte zwischen 62 und 65 Grad Kerntemperatur haben. Dann ist es der ideale Zustand, wenn man es leicht rosa mag.
Ja, ich mag es leicht rosa.
Ich auch. Wenn man es nicht leicht rosa mag, kann man es trotzdem bei 62 bis 65 Grad rausnehmen und dann nochmal scharf anbraten. Das ist dann nämlich auch ein bestimmter Effekt. Ja. Und da sind diese Kerntemperaturmesser gut, weil das sind Erfahrungen, die man dann halt irgendwann hat bei bestimmten Grammzahlen von Fleisch, dass das dann bei der und der Kerntemperatur besonders saftig und ideale Verzehrtemperatur und Zubereitungstemperatur hat.
Ne? Ja, wobei ich sagen muss, Entenbrust ist so, das war mal eine Zeit lang das Gericht, was ich sehr oft gemacht habe, weil es mir immer gelungen ist.
Okay.
Während bei vielen anderen Sachen, das Schlimmste, na, auf Desserts müssen wir noch kommen, das schlimmste Versagen hatte ich mal mit Mousse au Chocolat, die nichts geworden war, was ich mir damals gar nicht erklären konnte. Und ein ähnliches Problem, das hatte aber nicht ich, da war ich mal eingeladen, das war sehr, sehr viele Jahre her, mit so einer Weincreme, wo dann auch plötzlich der Schaum, der Eierschaum in der Soße schwamm. Ach, ja, nee, also gut. Ja, aber wir waren ja dann noch bei Werkzeugen. Gut, hast du eigentlich schon, glaube ich, das Wichtigste gesagt.
Genau, also sonst muss man halt sehen, mit dem Messer schärfen und dass es gut in der Hand liegt, hatten wir schon gesagt, Topfmaterial. Und dass man natürlich immer so ein Sieb zum Trockensteuern von Salat und halt so ein paar andere kleinere Schnickschnack-Sachen hat, die ganz hilfreich sind. Das ist dann schon ganz praktisch.
Ja, den Schnickschnack habe ich. Das, was im Moment richtig fehlt, sind bei mir die richtig guten, scharfen Messer.
Okay.
Also ich habe die Messer, aber sind halt nicht mehr scharf. Mhm. Da muss ich mal was dran machen. Mhm. Mal irgendwo zum Schleifen geben oder so. Oder mir selber so ein Schleifding kaufen. Naja.
Ja, gut. Da gibt's auch ganz gute. Man muss es allerdings können. Man kann sich Messer dann auch sehr versauen damit.
Ja, das stimmt.
Du kannst dir die Messer auch schleifen lassen. Es gibt überall in Berlin so Läden, die machen das auch noch.
Naja, habe ich schon gesehen. Ja. Gut, jetzt das Thema Hygiene und Sauberkeit.
Ja, ganz wichtig. Lagerung ist auch ganz wichtig. Das angefangen bei Tomaten, haben wir eben schon gehabt. Tomaten sollten nie in den Kühlschrank. Das realisieren viele gar nicht. Sagen, die halten doch dann aber schön lange. Ja, die halten schön lange, aber die haben nach spätestens 3 Tagen Kühlschrank überhaupt keinen Geschmack mehr. Tomaten eignen sich echt total nicht dafür. Man soll sie immer draußen lassen und in der Regel dann halt auch, man sieht es dann ja auch draußen eher, weil da guckt man ja häufig drauf. Ich habe bei mir eine schöne Schale stehen, ich liebe Tomaten und habe dann immer so da verschiedene Tomatensorten drin. Dann sieht man schon, aha, die müssen weg und dann macht man schnell mal einen kleinen Salat oder eine frische Tomatensoße. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig, dass die nicht in den Kühlschrank kommen. Wenn man die ein bisschen länger halten will, legt man eine Zitrone dazu. Zitrone versprüht Gase, die einen Prozess der Reife, der schnellen Reife verhindern. Und das ist Zitrone, also zum Beispiel Köche, in größeren Küchen legen immer in eine Tomatenkiste ein paar Zitronen rein, weil das einfach sie ein paar Tage länger haltbar macht.
Ja.
Das zum Beispiel Gurken dürfen zwar in den Kühlschrank, aber sollten nicht sehr kalt, also am wärmsten Platz des Kühlschranks gelagert werden.
Ja, extra die Gemüsefächer.
Genau, die Gemüsefächer jetzt, das ist halt, die stellen aber viele auch zu kalt. Also 0 Grad oder 4 Grad plus ist, glaube ich, ideale Gemüsetemperatur. Das ist für eine Gurke zu kalt. Das ist also, die verliert auch ihr Aroma und wird weich. Durch die Temperatur dann halt, durch das zu kalte.
Kann man auch so liegen lassen, eine Gurke, die hält ja eigentlich ganz gut.
Genau.
Also.
Ja, dann heißt anderes Gemüse, sondern halt auch, wie gesagt, getrennt, immer getrennt von Fleisch. Ist also nicht nur in der Gastronomie empfehlenswert, sondern auch zu Hause. Immer in getrennten Fächern. Also ich habe da auch bei Freunden leider manchmal, dann ist das Hühnchenfilet dann mal eben neben dem Salat, den man ja nicht kocht. Und das ist No-Go, zum Beispiel bei mir, das geht gar nicht, weil Geflügel kann Keime enthalten, die nicht schlimm sein müssen, die aber doch zu einer Magenverstimmung führen können. Und das muss einfach nicht sein.
Ne? Naja, klar.
Brettchen, wo man Fleisch drauf zubereitet, sollte man sich auch zu Hause angewöhnen. Ich habe zum Beispiel ein rotes Brettchen, auf rotem Brettchen wird Fleisch geschnitten. Und was die passende Farbe ist, dann hat man nämlich auch keine Problem, wenn es mal nicht 100% sich sauber gemacht wurde, dass halt nichts passieren kann, weil kein Gemüse und sowas draufkommt. In der Gastronomie gibt es ja diese HACCP-Verordnung, die sehr, sehr streng ist. Das ist halt der internationale Standard, den die Amerikaner und ich habe gerade das Mikrofon festgelegt haben, wo die Europäer mit eingestiegen sind, die sehr viel Sinn macht, aber leider halt nicht konsequent durchgeführt wird oder fairerweise zu sagen durchgeführt werden kann, weil die Verfahren sehr aufwendig sind. Das heißt, Krankenhäuser, Mensen und Kantinen müssen das machen, aber normale Gastronomen halt nicht. Das heißt, du musst von jedem Essen jeden Tag eine Probe herstellen, die ein verschließbares, fast vakuumiertes Gefäß geben und beschriftet nach Essenstyp, Zutaten und Datum in den Kühlschrank stellen. Und das kannst du dir vorstellen, in einem kleinen Restaurant, die unter Preisdruck arbeiten, ist das fast unmöglich. Und deshalb gibt es da Ausnahmeregelungen. Diese Sodexo-Sache oder Sodexo-Sache könnte zum Beispiel sein, dass da ein Fehler in der HACCP-Kette passiert ist, wo es natürlich jetzt darum geht, wer ist haftbar für den finanziellen Schaden. Und das kann eigentlich einer perfekt eingehaltenen HACCP-Kettenverordnung, das sind verschiedene Bausteine, die man nachvollziehen kann, kann man das eigentlich überprüfen, wo, wann, was dazugekommen ist. Die andere Sache ist, dass es gewollt ist, dass man es nicht rausfindet. Ne? Weil halt vielleicht bestimmte Prozesse nicht eingehalten wurden, weil es wirtschaftlich nicht machbar ist. Ne?
Ja.
Ich meine, jetzt zum Beispiel diese 1,65 Euro oder 67, wie die Summe auch war, für ein Schulessen, das kann man eigentlich fast gar nicht mehr anbieten. Man muss sich nur mal vorstellen, mit 1,67 Euro bewaffnet in den Lebensmittelladen zu gehen, ja, was man dafür bekommt. Das ist.
Nee, das ist wirklich, das ist auch wieder so komisch, ne? Aber das ist jetzt wieder eine politische Frage. Wir wollen ja hier keine politischen Podcasts machen. Aber, ne, auf der einen Seite wird gesagt, Betreuungsgeld und sonst was. Also, wenn man das Geld doch mal da einsetzen würde, wäre das doch viel besser. Naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also
Hygiene ist halt, wie wir eigentlich schon alle wissen, sehr wichtig, auch in der privaten Küche. Und wenn man darauf achtet, dass man die Sachen richtig lagert und dass man Fleisch nicht mit nicht zu kochenden Lebensmitteln zusammenpackt, kann eigentlich nicht viel passieren. Also wenn man zum Beispiel Hühnchen und Geflügel sollte alles immer in bestimmte Gläser oder Boxen, Plastikboxen, die fest verschlossen sind, rein. Und das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.
Ja, ich habe immer so ein bisschen Probleme in meinem Kühlschrank mit Käse. Vielleicht kannst du mir da nochmal einen Tipp geben. Also ich versuche natürlich auch, den so gut zu verpacken, dass kein Geruch ausströmt, aber leider gelingt mir das nicht immer so. Mhm. Also ist ja auch so, wenn du dann zum Beispiel einen Camembert kaufst oder so, kannst du auch nicht in ein Glasgefäß tun, weil das meistens nicht passt. Ich tue es dann hinterher, also wenn der dann angeschnitten ist, dann kann man das machen. Und da habe ich immer das Problem, dass es halt im Kühlschrank immer nach irgendwas riecht. Mhm. Da hätte ich gerne noch mal einen Tipp, was ich da machen kann.
Also ich habe ein Käsefach im Kühlschrank. Da passiert das nicht. Aber was viele auch falsch machen, Käse muss auch, sollte ja eigentlich nicht, außer Frischkäse, sollte eigentlich auch nicht lange in den Kühlschrank. Das kann man trotzdem machen.
Kann man manchmal nicht anders machen.
Das kann man manchmal nicht anders machen. Aber erstens muss er dann halt vor dem Verzehr eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vorher raus.
Ja, klar.
Aber was wichtig ist, ich weiß nicht, wo verpackst du deinen Käse drin? Wie ist er verpackt? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Stück Käse kaufst.
Ja, das hängt davon ab, was das für Käse ist. Also Camembert kaufe ich ja immer gerne. So Rohmilch-Camembert, der auch immer stark riecht, der ist ja dann schon mal in einer Verpackung drin.
Ja, genau.
Wo man es eigentlich am liebsten drin lässt.
Ja, das kann man auch machen, weil die Verpackung ist dafür vorgesehen.
Ja, ja.
Aber wenn du ein frisches Stück Käse kaufst, also Schnittkäse zum Beispiel.
Ja, naja, den kaufe ich kaum. Schnittkäse mag ich nicht so.
Okay, also Schnittkäse magst du nicht?
Ja.
Oder Rohmilchkäse?
Ja, mag ich schon, aber ich esse lieber so Weichkäse und Harzer und all sowas.
Okay.
Also alles, was weich ist und riecht.
Okay. Ja, ich kaufe halt auch viel Schnittkäse, also verschiedene Sorten, französische, deutsche und so. Und manche Käseläden verkaufen das leider in Plastikfolien, durchsichtiger. Das ist eigentlich ein No-Go und sollte lebensmittelrechtlich verboten werden. Der Käse kann nicht darin atmen, fängt an zu stinken, schwitzt und schimmelt dann. Sobald du ihn einmal auspackst und wieder einkammst, wenn draußen Keime dran kommen, dann sperrst du die Keime in die Folie und den Käse ein.
Das ist schlecht.
Und das ist schlecht. Und deshalb gibt's eigentlich bei guten Käsegeschäften so ein beschichtetes Wachspapier. Das gibt's im Bioladen zum Beispiel mit dazu, aber auch beim Edeka oder so, die haben das. Und manche andere haben halt diese Folien. Du musst es eigentlich zu Hause sofort auspacken und selber in so ein Wachspapier, kann man auch einzeln kaufen. Oder eben auch in eine Plastikbox, wenn es sein muss, oder Käseglocke.
Ja, oder tatsächlich, also den Harzer zum Beispiel, den ich kaufe, auch lose kaufe, den tue ich halt tatsächlich immer in so ein Glas, also in so ein ausrangiertes, gespültes Marmeladenglas. Passt da immer gut rein und da ist dann auch Ruhe im
Karton. Also dieses, wenn du jetzt natürlich viele verschiedene Weichkäsesorten isst, die auch auf vielleicht Ziege oder so, die dann halt auch schon mal Gerüche entwickeln. Es gibt natürlich auch für den Luxus-Connoisseur einen Käsekühlschrank. Der ist ziemlich gut. Also wir hatten den bei uns in der Gastronomie viele Jahre und das ist eine sehr schöne Sache, weil der verschiedene Temperaturebenen hat.
Jeder Kühlschrank hat eigentlich verschiedene Temperaturebenen. Also.
Aber bewusst halt so, die sind also dann schon abgestimmt auf die Käsesorten. Das ist eine ganz schöne Sache. Aber ansonsten ist es halt schwierig, wirklich das geruchlich komplett zu trennen, weil diese sind natürlich stärker am Geruch. Du kannst es ansonsten halt die Kombination Holz und Glas, ne?
Ja.
Indem du dir, es gibt halt so, die sind so groß, rechteckig oder rund und dann halt wie eine Käseglocke eigentlich. Mhm. Und da kannst du dann, die gibt's sogar mit Unterteilung. Ja. Und habe ich in Frankreich auch ein paar Mal gesehen, gibt's im KDW auch, hatte ich da auch mal gesehen. Und da kann man dann halt so ein paar Sachen dann Käse reinstellen und dann verbreitet sich der Geruch nicht so.
Ah ja, ich sehe gerade Wachspapier tatsächlich. Das wird sogar empfohlen hier, als weil das geruchseindämmend ist.
Genau,
das auch. Wobei das mit den Bakterien, also das ist nicht, tötet glaube ich nicht Bakterien ab. Also das steht hier nicht.
Nein, das Wachspapier tötet keine Bakterien. Ich habe nur gesagt, dass der, wenn du das in der Plastikfolie lässt, da, naja, wenn du es einmal aufmachst, dann kommen Bakterien rein und du verschließt das dann.
Naja,
die können nicht mehr raus sozusagen und bleiben dann quasi in der Folie drin nach dem ersten Öffnen. Das macht natürlich nicht den Sinn.
Naja, klar. Hm. Naja, sehr richtig. Ja, na, dann haben wir das. Ja, man braucht, glaube ich, schon mehrere Kühlschränke, aber naja, der Käse-Konnoisseur, so weit reicht es noch nicht mehr.
Also ich habe auch keinen. Also ich bin, habe halt manche Käsesorten auch schon mal draußen stehen, weil ich gerne so wie gerade Rohmilchkäse esse. Und der ist eh nach ein paar Tagen aufgegessen und dann kann man den auch unter der Käseglocke stehen lassen.
Ja, kann man machen, natürlich. Also ich lasse den auch schon mal draußen stehen, aber manchmal isst man ja länger.
Genau, dann kommt dein Kühlschrank.
Das ist natürlich schon besser im Kühlschrank, denke ich. Mhm. Ja, Barrierefreiheit, Allergien haben wir noch kaum angesprochen. Das wurde nur mal so en passant
mit dem. Ja, das hat natürlich so auch das mit den Zusatzstoffen zu tun, die ich schon erwähnt hatte, wie Sulfite oder Geschmacksverstärker. Mhm. Das ist ja nicht mehr barrierefrei.
Ja.
Wir reden ja heute oft von Barrierefreiheit in einem erweiterten Sinn, dass wir sagen, wir wollen halt niedrigschwellige Zugänge auch zu Lebensmitteln, nicht nur zu Gebäuden oder so, zu Lebensmitteln, zu bestimmten kulturellen Einrichtungen oder sonst was schaffen. Und beim Essen spricht man mittlerweile auch von Barrierefreiheit, wenn es eben nach Möglichkeit gut gekennzeichnet ist. Weil allergene Stoffe enthält Essen immer. Da kann es gar nichts für, auch weil es manchmal natürliche Stoffe sind. Aber wichtig ist, dass sie halt gekennzeichnet werden. Und das ist halt leider zu Lasten, das muss ich doch ein bisschen politisch werden, der Lobbyismus der Lebensmittelindustrie ist halt so stark, dass eine ordentliche Kennzeichnung in Deutschland und auch zum Teil in Europa, wobei einige Länder da strenger sind, zum Beispiel die Briten sind sehr viel strenger mit der Kennzeichnung, dass das halt einfach mit mehr Druck gemacht werden muss, um halt Allergikern ein besseres Leben zu ermöglichen und vor allen Dingen auch Krankheiten zu verhindern. Mhm. Wir haben ja einen unheimlichen Anstieg der Allergien, die letztendlich auch durch Aromen, durch nicht geprüfte Zusatzstoffe hervorgerufen werden, die man kennzeichnen muss, damit jeder selbst entscheiden kann, ob man das zu sich nehmen möchte oder nicht. Also wie ich sagte, Sulfite sind oft nicht gekennzeichnet. Jetzt gerade neu, erst bei Wein, wenn er künstlich zugeführt wird, musst du ihn kennzeichnen, natürlichen Sulfit nicht. Und das ist jetzt mittlerweile Standard bei den guten Firmen, die sich da dem Verbraucher öffnen. Aber es gibt, wie gesagt, die Geschmacksverstärker-Sache wird in Gastronomien zum Beispiel immer noch selten gekennzeichnet. Also wir haben Mareike, kennst du ja auch, die Caridwen, die hat bestimmte Probleme mit Sachen und sagt auch, es ist oft nicht gekennzeichnet in der Gastronomie. Ich muss auch nachfragen zum Beispiel. Ja. Das ist, gehört ja auch zur Barrierefreiheit. Wenn du das, du musst auch Gastronomen zwingen zu sagen, das und das ist da drin. Mhm. Wie du ja auch schon mal sagtest, beim Asiaten, beim Chinesen ist oft Geschmacksverstärker drin. Beim Thai-Restaurant seltener mittlerweile. Aber sie nehmen's und wenn man dann halt nachfragt, dann sagen doch viele, ja, ist da drin, das würde ich ihnen dann nicht empfehlen, wenn sie eine Allergie haben. Also da ist es die Politik gefragt, das Lebensmittelrecht, Kennzeichnungspflicht auf Lebensmitteln einfach mal deutlicher und stringenter zu gestalten und dann halt die Kennzeichnungspflicht dann halt bindend zu machen, dass auch große Unternehmen das tun müssen.
Ja.
Also wenn man zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel, wie man es nicht machen sollte, aber es wirtschaftlich halt gut ist. Nestle ist hingegangen, hat Mövenpick gekauft. Das Mövenpick-Eis hat vorher aus Butter, Sahne, den natürlichen Früchten, Zucker und noch ein, zwei anderen Sachen bestanden. Jetzt ist es mittlerweile ein Pflanzenfetteis, wo auch noch Sahne drin ist, mit ganz billigen Fetten. Die Zutatenliste ist so ein Balken in Sechs-Punkt-Schrift. Und das ist einfach eine chemische Giftbrühe.
Naja.
Also ich nenne das jetzt.
Steht drauf, was drin ist. Das ist ja schon mal was
drin. Das steht drauf, was drin ist. Und jeder, der einigermaßen bei Verstand ist, muss sich dann denken, mein Gott, will ich das wirklich essen, wo 50 Zutaten in einem Eis drin sind. Ne? Wenn man hinguckt, sind das fast alles Aromen, Säuren, was ich was alles, was die da reinhauen.
Ne? Ja.
Und diese Barrierefreiheit ist halt auch wichtig, dass man das Kennzeichen darauf hinweist, Gastronomie und im Lebensmitteleinzelhandel und zum Beispiel gute Lebensmittelgeschäfte haben Schilder bei Obst und Gemüse und weisen darauf hin, womit das behandelt ist, was zum Beispiel bei Südfrüchten schon lange Standard ist. Da muss draufstehen, mit welchen Gasen das behandelt ist oder mit welchen Ölen und wachsen. Und das halt gibt's aber auch für andere Lebensmittel schon, was aber meistens nicht gemacht wird.
Ja, ja.
Und die weisen zum Beispiel darauf hin. Ich habe neulich gefunden, dass Brokkoli begast wurde. Das ist eine ganz neue Variante, damit der halt nicht gelb wird.
Ja, ja.
Ne?
Ja, das ist schlimm.
Das Nachteil ist, man so schmeckt's.
Ja, ja.
Und es ist nicht allergiefrei. Ne?
Ja, ja. Na, schlimm.
Ja.
Weil dass das so übertrieben wird,
ist ja schon wirklich. Das ist halt auch der Preisdruck, der entsteht, ja, ja, wenn man halt lange Wege von Lebensmitteln hat, die möglichst preisgünstig per LKW von Italien oder Spanien hier hinbringt. Und manchmal kommen ja dann auch so komische Sachen, das ist jetzt nicht direkt barrierefrei, wenn man über Themen nachdenkt. Als ich in Norwegen war, habe ich mit jemand gesprochen vom Landwirtschaftsministerium, der hat mir eine Tomatenfarm gezeigt und habe ich gesagt, wieso fangt ihr in Norwegen an, Tomatenfarmen zu bauen? Das ist doch wirklich absurd. Er hat da gesagt, mal ganz vernünftig gedacht, wir haben hier 100% regenerative Energie mit Wasserkraftwerken, wo die Norweger sich selber von speisen, das Erdöl wird verkauft in der Regel und das ist regenerativer Strom. Wir können unsere Tomatenfarm beheizen und quasi für wenig Geld und der Strom ist sehr leicht zu transportieren. Gehen wir den Sprung nach Spanien, dann haben wir zwar da die Sonne, aber wir brauchen irrsinnig lange Leitungen für die Wasserleitung, also um halt Wasser zu transportieren, was sehr viel mehr Verlust hat und sehr viel teurer zu transportieren ist. Das heißt eigentlich so, das sind im Grunde genommen sind das ja auch Barrieren, die Grenzen der Lebensmittelproduktion aufzeigen. Wie absurd das manchmal ist, dass in Spanien ja dieser Anbau so krass geworden ist, dass man sehr viel Geld aufwenden muss für Wasser, was gar nicht mehr da ist.
Naja. Naja.
Während die Norweger kein Energieproblem haben und ich dann mir habe erklären lassen, dass es eigentlich billiger ist, Tomaten in Norwegen anzubauen als in Spanien.
Ja, man spart dann auch den Transport.
Genau.
Und ganz ehrlich, im Sommer gibt es in Norwegen auch sehr heiße Phasen.
Also ich weiß,
es ist nicht so, dass man da immer nur, kalt hat.
Ja, vor allen Dingen in der Ostregion. Ne?
Naja.
Das ist dann halt schon. Aber wie gesagt, dieses Barrierethema, diese Kennzeichnung ist ganz wichtig. Und da gibt's auch mittlerweile einige vorbildhafte Entwicklungen im Zusammenhang mit Fair Trade. Das verbindet man ja eigentlich immer mit den sogenannten Entwicklungsländern. Aber das kann man natürlich auch zu Hause haben, indem man zum Beispiel Milch von einem Bauernkombinat oder Genossenschaft kauft, wo dann halt die einen fairen Handel bekommen und wo man, also einen fairen Preis, wo dann aber auch genaue Kennzeichnung bei den Produkten da ist. Meistens sind das schon Bioqualitäten. Und das ist zum Beispiel ein neuer Trend, der sich auch hier in Deutschland jetzt anfängt durchzusetzen, wo man halt solche Produkte barrierefrei in dem Sinne kaufen kann, weil sie exzellent und vorbildlich gekennzeichnet sind und weil sie einen fairen Handel betreiben. Das ist halt, also leider ist das halt auch immer noch eine Preisfrage. Wenn ich eine Fairtrade-Schokolade kaufe mit fair produzierter Milch, bezahle ich da 2 Euro für 100 Gramm. habe aber keinerlei Aromastoffe und nur reine Kakaobutter und Milch und das drin, habe auch keine Emulgatoren drin, was ja auch Sojalecithin und so, das ist alles so ein Industriezusatzprodukt, um sie geschmeidiger zu machen. Das braucht man eigentlich gar nicht. Das braucht man nur, wenn man die Fette austauscht, wie zum Beispiel bei mittlerweile Billigschokoladen, wo dann halt Kakaobutter, die mehr in die Kosmetikindustrie geht, dann, weil man da mehr Geld dann für kriegt, dass die dann halt billige gehärtete Fette dann in die Schokolade reingeben.
Ja, ich habe da auch so eine Billigschokoladenlicht hinter dir.
Okay.
Habe ich nicht selber gekauft.
Okay.
Ach, also ich habe da reingebissen und habe gedacht, was habe ich denn da?
Da.
Es hat so die Konsistenz und Geschmack von versüßter Seife mehr.
Ja. Also, ich möchte es gar nicht wissen.
Nein. Also deshalb liegt die dann auch. Normalerweise verschwinden bei mir Süßigkeiten immer sofort, aber die ist nicht essbar.
Nee.
Da muss man sich wirklich überwinden. Und dann frage ich mich wirklich, was soll das? Also warum? Ja. Ah, gut, klar, so ein Nikolaus oder so, der isst dann mal aus Billigschokolade, aber meistens esse ich die noch nicht.
Ja.
Also das ist...
Also es nimmt Auswüchse an, die Industrie lässt sich ganz viel einfallen, wo dann eben mit diesen Zusatz- oder diesen Austauschstoffen, das heißt dann in der Lebensmittelindustrie, Austauschstoffe, wenn dann hochwertige Ingredienzien ausgetauscht werden durch billigere, um halt dem Marktdruck standzuhalten und dann halt eine Schokolade wirklich weiter für 50 Cent die Tafel anbieten zu können.
Ne? Ja, Austauschstoffe, da muss ich da direkt mal nachher bei der Wikipedia schauen. Es gibt ja auch noch diese, da steht ja manchmal natürliche Aromastoffe,
ja,
naturidentische Aromastoffe, wo man sich auch hüten muss davor. Das ist eigentlich Neusprech.
Ja.
Also natürliche Aromastoffe müssen nicht natürlicherweise drin sein. Sie müssen nur aus der Natur kommen.
Genau.
Das heißt, wenn ich den Erdbeergeschmack mit Schimmelpilzen oder mit Pilzen, da gibt es ja so spezielle Pilzkulturen, die da reingemacht werden, oder sogar mit irgendwelchen Sägespänen mache, ist das immer noch natürlich.
Ja.
Das sind natürliche Aromastoffe, weil sie aus der Natur kommen.
Das stimmt. Das ist ganz absurd. Die meisten denken dann ja natürlich, dann nehmen die schon Erdbeeren dafür, aber das muss gar nicht sein. Nee. Und vor allem diese Ballaststoffe in den sogenannten Gesundheitsjoghurt sind ja dann, wie du sagtest, Sägespäne. Aber ich habe es auch gelesen vor einiger Zeit, das sind zum Teil Baumwollspelze, die aus Fabriken kommen, die T-Shirts herstellen.
Genau.
Und diese Spelze werden als Ballaststoffe dann reingetan, um halt
ein
Gesundheitsprodukt zu kreieren.
Man möchte da gar nicht drüber nachdenken.
Ja.
Und dann gibt es halt die naturidentischen, da wird es schon ein bisschen deutlicher. Mhm. Naturidentisch ist eben nicht natürlich.
Genau.
Das ist dann eben Chemie. Also wenn man zum Beispiel Vanille durch Vanillin ersetzt, dann ist das naturidentisch oder so, weil das irgendwie chemisch ähnlich ist.
Mhm.
Und dann ist man also schon wirklich in der in der Abteilung Designer-Chemie.
Und das Witzige ist, bei Köln zum Beispiel gibt es eine Fabrik, das ist eine Bayer-Tochter, die arbeitet sehr unauffällig und die Mitarbeiter müssen strenge Verträge unterschreiben, dass sie nichts verlautbaren dürfen. Ein Freund von mir hat da Jahre gearbeitet und hat sich einmal verplappert und ist geflogen.
Mhm.
Das heißt, die Herrschaften mögen das nicht ganz so gerne, wenn da rauskommt, was in den Chemielaboren da entwickelt wird. Weil die natürlich auch versuchen, dann mit billigen chemischen Mitteln Aromen herzustellen, damit man möglichst wenig natürliche Sachen da reintun muss. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt manchmal schon Säfte sehe oder halt Joghurtprodukte, wo dann halt draufsteht Himbeer und dann lese ich auf die Zutaten, da ist nicht ein einziges Milligramm Himbeere drin.
Naja.
Das ist dann Apfelsaft, Agavendicksaft und was ich was alles.
Mhm.
Das ist alles drin, nur nicht Himbeere. Dass das zum Beispiel auch überhaupt zulässig ist, ist auch wieder so eine politische Sache. Ne?
Mhm. Ja, zum Beispiel Apfelsaft ist mir aufgefallen. Ich bekam irgendwo Apfelsaft gereicht.
Ja.
Also bei Freunden.
Mhm.
Und die hatten extra teuren Apfel, weil sie wissen, ich trinke gerne Apfelschorle.
Mhm.
Und ich trinke auch gerne trübe Apfelschorle. Das ist dann auch nochmal ein bisschen schwieriger. Und da hatten sie mir halt irgendeinen teuren Apfelsaft gekauft. Ich glaube, es war von Hohes C oder so. Irgendein überteuerter Apfelsaft. Ich trinke davon. Ich denke, das schmeckt doch irgendwie komisch. Da ist doch noch ein anderer Geschmack.
Mhm.
das ist irgendwie nicht nur Apfel, da ist noch so ein anderer Fruchtgeschmack drin. Mhm. Ich konnte es nur nicht identifizieren und ich bin ja auch schwachsichtig, das Kleingedruckte, aber wir haben es hinterher herausgefunden. Da waren irgendwie 7% oder was Acerola.
Ja, das ist jetzt im Moment drin. Ja.
Und zwar macht man das deshalb, weil Acerola erstmal billig ist, enthält aber Vitamin C, also Ascorbinsäure. Die Ascorbinsäure macht das Getränk haltbar. Das heißt, man kriegt eine zusätzliche Haltbarkeit, muss kein Ascorbin reinschütten, weil das dann nicht mehr natürlich ist, sondern man tut einfach eine andere Frucht, die aber nicht schmeckt. Ich weiß nicht, also Acerola, ich habe noch nie Acerola pur gegessen, wahrscheinlich ist es ungenießbar.
Ja, es ist bitter.
Aber diese, also ich will wirklich sagen, also ich habe dann gesagt, bitte nicht mehr diesen Apfelsaft. Also ich meine, auch wenn es nur irgendwie 7%, also ein verschwindender Anteil, aber der ganze Apfelsaft schmeckt nicht und das trinken die Leute, ich weiß nicht. Also
ja, also das Absurdeste, das hatten mir englische Freunde mal mitgebracht, wie das in England noch zulässig war. Da hatten sie tropischen Fruchtcocktailmix, relativ teuer, so diese Plastikfläschchen, wie sie halt in England noch üblich sind, vom Tesco oder wie auch immer. Und dann ist da alles drin gewesen an Chemie und nur Apfelsaft. Also sie haben Apfelsaft und dann Chemiebrühe drauf und dann ist das, kann man damit alle Geschmackssorten herstellen, wie auch immer. Und auch, deshalb kam ich jetzt auch drauf, und ein bisschen Acerola, weil die das halt haltbar macht.
Überall dabei.
Das ist auch so ein Trend und das ist halt auch eine Verbrauchertäuschung, meiner Meinung nach.
Ja, das ist wirklich eine Täuschung. Ich meine, steht ja drauf. Aber wenn ich da nicht so einen feinen Geschmackssinn gehabt und irgendwie gesagt hätte, es schmeckt nicht wie, na, es war auch das Ungewohnte, ne? Also ich habe irgendwie dann schon eine Vorstellung, wie die Apfelschorle schmeckt. Also, normalerweise mixt man das ja selbst. Gibt ja auch wirklich tolle Apfelsäfte, man kann da auch Sorten rein und sonst was alles kaufen, ist so überhaupt keine Grenze gesetzt, aber auch günstig zu kaufende Apfelsäfte sind meistens gut.
Ja, das stimmt.
Aber Apfelsaft geht sowas, das sowas, also meine,
ja, das ist absurdlich.
Unverständlich.
Das ist halt, wie gesagt, ein großes Thema eigentlich, wo man sich drum kümmern müsste mit Kennzeichnungspflicht, Barrierefreiheit bei diesen ganzen Sachen, um letztendlich auch das Gesundheitssystem zu entlasten. Ich meine, wie viele Menschen nehmen was zu sich, was sie nicht vertragen, was sie aber nicht wissen, dass sie das zu sich nehmen.
Genau.
Und das ist halt so sehr leidvoll für viele, dann die Erfahrung zu machen, dass es eben nicht nachzulesen ist.
Naja.
Und manchmal nur auf Nachfrage, wenn man irgendwo sich drum kümmert und uns irgendwo anruft und sagt, ja, wie ist das mit Ihrem Produkt? Manchmal rücken sie das dann raus.
Naja, es passiert, also gerade in der Gastronomie ist ja noch schwieriger, weil man da nicht einfach so die Zutaten, also man steht halt nicht auf der Speisekarte genau, was drin ist.
Und ja, aber der Gastronom hat übrigens auch eine Kennzeichnungspflicht.
Naja,
das wissen viele nicht.
Ja.
Alle Sachen, die im Lebensmittelgeschäft als Allergene auch im Gesetz festgehalten sind, müsste der Gastronom auch kennzeichnen. Also wenn zum Beispiel jemand Hefeextrakt beim Essen schon draufschreibt, weiß ich, Hefeextrakt ist in Deutschland eine sehr schwammige Formulierung. Das kann Geschmacksverstärker enthalten.
Ja, naja, klar.
Ne? Dann muss er nicht mal als solches gekennzeichnet werden. Und das ist zum Beispiel auch eine kritische Sache, wo ich dann schon generell einen Bogen drum mache.
Naja. Naja, gut, aber so eine Speisekarte ist halt auch nicht geeignet, da alle möglichen Stoffe aufzuführen. Wenn da Salat steht, ist es halt Salat. Und dann variiert ja auch jedes Mal die Zusammensetzung, je nachdem, was gerade da ist, kann er ja nicht immer seine Speisekarte neu drücken. Aber für Allergiker ist das schon ein Problem. Ein Freund von mir hat eine Erbsenallergie. Du glaubst ja gar nicht, wo sie überall Erbsen reinstecken.
Ja.
Also ich weiß nicht, da war mal so, dann war ich mal mit ihm essen und dann war da irgendwo, wo man es nicht geglaubt hätte, Erbsen drin. Ich glaube, an den Frühlingsrollen oder irgendwas. Und ja, das war natürlich dann irgendwie dann gleich schon wieder zu spät. Also das ist schon eine schwierige Sache.
Ja, das stimmt schon. Ja, da gibt's noch viel zu tun.
Ja, ich glaube, wir haben eigentlich die Themen, die wir uns so vorgenommen haben, eigentlich alle soweit durch. Ja, vielleicht.
Noch Fragen,
ja? Ja, vielleicht nochmal zum Abschluss. Ich gucke nochmal nach Fragen aus dem Chat. Da kam nur die Richtigstellung, dass es diese Tomaco tatsächlich gibt, dass 2003 jemand inspiriert durch die Simpson-Folge diese Kreuzung gemacht hat. Das funktioniert wohl auch. Nur enthält er so viel Nikotin, dass man es nicht essen kann.
Okay. Ja.
Also das haben wir auch geklärt. Und ansonsten habe ich jetzt hier keine weiteren Fragen. Aber vielleicht willst du zum Abschluss noch mal kurz ein Rezept oder irgendwie nochmal eine Empfehlung auch für unseren Hackerspace, was man noch kochen könnte. Wir hatten ja jetzt zwei, aller guten Dinge sind drei. Dann sag doch mal.
Ja, also was auch eine sehr schöne Sache ist, ein Nudelgericht hatten wir ja noch nicht so in dem Sinne. Nudelgericht mit selbstgemachtem Pesto. Das ist auch ganz einfach. Zum Beispiel, wenn man die teuren Pinienkerne scheut, kann man das auch fantastisch mit Cashewkernen machen. Mhm. Indem man zum Beispiel so eine Dose Cashewkerne oder beim Nussgeschäft Cashew-Nussmischung mit 150 bis 200 Gramm Cashewkerne püriert, also quasi so mit einem Zerkleinerer halt klein macht oder mit Mörser und dazu dann halt eine frisch gepresste Limette, Hartkäse, also nach Möglichkeit lange gelagerten 15 bis 18 Monate, so ungefähr 100, 150 Gramm dann auf die Menge mit den Cashewkernen, Salz, Chili, dann frischen Knoblauch auch wieder. Und das, also Salz sehr vorsichtig, weil die Cashewkerne ja schon gesalzen sind. Mhm. Und dann halt nochmal kräftig durchpürieren und vielleicht noch ein bisschen Piment reintun. Und dann schmeckt das eigentlich auch sehr lecker. Wichtig ist halt Zitrone, manchmal dann auch zwei oder Limette, je nach Geschmack, wie man das lieber mag, hat ja eine unterschiedliche Säure, damit halt dieser frische Effekt da ist. Also hauptsächlich eben diese Cashewkerne, Zitronensaft, ein bisschen Olivenöl noch zusätzlich. Und das schmeckt eigentlich sehr gut, die Kombination. Das ist auch schnell gemacht. Einfach zusammenmischen. Und wenn man will, auch wieder die berühmte Prise Zucker rein.
Ach nö, ja gut.
Mhm. Weil es ist natürlich, Cashewkerne sind ja schon auch ein bisschen süßlich, von daher muss man das da nicht unbedingt. Aber dann, und wenn man will, dann auch noch Kräuter, ne?
Klar.
Also ich gebe auch noch immer ein bisschen so ein paar kleine Cherry-Tomaten rein. Das gibt so ein bisschen Farbe da rein, weil es ja sonst so grau aussieht. Und gerne auch nochmal so Rosmarin und Thymian.
Gut, haben wir auch notiert. Rosmarin.
Wenn man das mögen, allerdings nicht alle, muss ich dazu sagen. Ja, man kann alternativ auch Basilikum nehmen. Basilikum eignet sich ja für Pesto immer.
Ja, das gehört ja eigentlich das Originalrezept. Genau. Ja, das ist ja rein. Ja. Das Originalrezept. Ja.
Das ist dann halt mit Nudeln und dann die Nudeln halt quasi durch das Pesto sortieren.
Genau. Ja, dann danke ich dir.
Ja, gerne.
Und
hat mich auch gefreut und hat viel Spaß gemacht.
Ja, und mal schauen, wie es ankommt.
Ja.
So, auch als Podcast. Wir hatten ja jetzt doch 20 Hörer hier live, nicht so viele, wahrscheinlich wegen der späten Ankündigung. Und weil ich schon lange keinen Podcast in Liedkultur mehr gemacht habe, das soll sich jetzt auch wieder ändern. Jetzt ist ja wieder die ruhigere Jahreszeit, wo man das gerne macht. Und
wir können ja auch gerne mal was zum Thema Verkehr machen.
Ja, das wäre dann allerdings ein anderer Podcast.
Okay.
Hier sind wir ja eher unpolitisch kulturell.
Okay.
Gut, ja. Vielen Dank.
Ja, gerne. Ich danke für die Einladung und euch noch einen schönen Samstag. Und ansonsten, wer von mir noch mehr über Kochen oder Tipps haben will, kann mich auf Ingwer Bär gerne antwittern.
Aha, gut. Ja, werde ich dann auch nochmal verlinken.
Okay.
Also, vielen Dank.
Danke.
Und tschüss.
Tschüss.